Hallo und herzlich willkommen zur Folge 77 des Fotopodcasts. Heute aus Fulda mit dem Stefan.
Hallo an alle da draußen.
Und mit mir Tino aus Vechta. Wir wollen heute mit euch sprechen, einmal kurz über die Fürstenecker Fototage. Aber wir haben Erfahrung gemacht mit zwei neuen Kameras, die schon gar nicht mehr so neu sind, aber wir haben gedacht, wir können euch etwas darüber erzählen, wie unsere Erfahrungen mit diesen Kameras gelaufen sind. Und zwar hat der Stefan die Nikon 1J im Gepäck.
Ja, kleines schönes Spielzeug. Und der Tino hat jetzt seit 4 Wochen die D800. Das ist ein ganz anderes Kaliber, sodass ihr heute mal einen richtigen Spagat bekommt zwischen Einsteiger-Cam oder was auch immer. Das will ich nachher versuchen mit euch zu klären und Profisegment.
Ja, und abschließend hat der Stefan ein Interview geführt mit Christian Irrgang, einem Fotoreporter, der auf den Fürstenecker Fototagen einen schönen Fotovortrag gehalten hat und mit dem der Stefan dann gesprochen hat.
So, stopp, hier muss ich mich nochmal einmischen. Nachdem der Tino und ich die Folge aufgenommen hatten, hatte Tino noch die Möglichkeit, ein Interview mit Stefan Lietschke zu führen. Das kommt dann zum Schluss nochmal über die Fürstenecker Fototage. Und was die Jungs so genau besprochen haben, weiß ich sonst auch nicht so genau. Ist also für alle ein Überraschungsinterview. Und wir steigen jetzt dann wieder in die normale Aufnahme ein, was wir euch alles bisher versprochen hatten. Es geht nun los. Prima. Aber Tino, du hast gerade das Stichwort gegeben, Fürstenecker Fototage. Starten wir doch mal mit unserem kleinen Bericht und mit den Sachen, die sich schon in Antworten und Feedbacks ergeben haben.
Ja, wir haben zwischen den Workshops die Gelegenheit genutzt, mit unseren Kameras zu filmen. Und wir haben festgestellt, dass wir auch wieder viel zu wenig Zeit hatten, um als Workshopleiter zur Kamera zu greifen. Jedenfalls haben der Michael und ich ein paar Eindrücke festgehalten. Ein Video habt ihr schon vor ein paar Tagen bekommen. Das war das Video, was den letzten Workshop-Tag zeigt und wo eben nochmal alle Teilnehmer oder fast alle Teilnehmer zu sehen sind, wie sie an ihren Rechnern sitzen, wie sie die Bilder bearbeiten, wie sie einander helfen. Man sieht die Dozenten und so weiter. Und wir haben uns darüber gefreut, dass viele positive Reaktionen gerade auch von den Teilnehmern gekommen sind und auch von unseren Hörern, die auf den Tagen dabei gewesen sind. Für die sollte es einfach ein Erinnerungsvideo sein und wir haben deshalb diesem Video auch keine Folgennummer gegeben, einfach den Fotopodcast-Feed genutzt, um dieses Video öffentlich zu machen. Was wir nicht so schön fanden, dass auch einige negative Reaktionen darauf gekommen sind und wir freuen uns über Kritik, wenn sie konstruktiv ist, aber wenn wir dann so Beiträge oder Antworten bekommen, hat keinen Nutzwert oder was soll das, und das ist halt wenig förderlich. Und wir freuen uns aber, wie gesagt, überwiegend erstmal darüber, dass wir so viel positive Kritik darüber bekommen haben oder von denjenigen bekommen haben, die eben beim Workshop dabei gewesen sind. Und das zweite Video zeigt die Workshops vom Michael, der hatte nämlich einen High- und einen Low-Key-Workshop und da hatte er die Gelegenheit, mal zur Kamera zu greifen und mal die Teilnehmer beim Fotografieren zu zeigen. Und ihr werdet oder habt vielleicht schon in dem Video gesehen, dass dann bei den einzelnen Shooting-Situationen dann auch nochmal die Information eingeblendet worden ist, wie die Kameraeinstellungen gewesen sind und man sieht ja auch die Bilder, die dann bei diesem Workshop entstanden sind.
Genau, also war wirklich nur als Eindruck gedacht, keine neue Folge des Fotopodcastes gewesen für unsere Teilnehmer an den Fürstenecker Fototagen. Und ihr seht, wir nehmen gern auch alle Kritik, wie der Tino das gesagt hat, nur sie sollte ein bisschen konstruktiv sein, denn für uns ist es hier ein Hobby, wir machen das für euch, damit ihr vielleicht ab und zu ein bisschen Spaß habt. Und da würden wir dann nur auch gern mit Respekt behandelt werden. Ja, aber Tino, die Fürstenecker Fototage waren wirklich wieder eine tolle Veranstaltung. Es war wieder so ganz, ganz tolle Teilnehmer. die Burg hat ein besonderes Flair. Sie zieht Menschen an, die irgendwie auf einer Wellenlänge liegen und Lust am Fotografieren haben, am kreativen Austausch, aber auch Lust haben, abends dann ein bisschen zu feiern und den Foto auch mal zur Seite zu legen. Was mir diesmal aufgefallen ist, wir haben ganz tolle Bilder gesehen. Die Teilnehmer haben super Bilder mitgebracht. Ich erinnere mich an Paul und Alaska, Wahnsinnsfotos. Also da holt man sich selber wieder neue Inspirationen und hat Lust, etwas zu machen. Oder wenn wir sehen, was die Teilnehmer auch bauen. Ich bin ja auch so ein Bastler manchmal. Ja. Mhm. Und der Stefan, was der für selber Sachen auch selber gebaut hat. Und der hat sich auch so ein Timelapse-Dolly selber gebaut. Also Hut ab. Ganz tolle Typen waren wieder dabei. Und die ganze Burg hat gebebt vor Fotografie. Und ich denke, nächstes Jahr werden wir das Ganze einen Tag länger machen, weil es über das Himmelfahrtwochenende stattfinden wird, sodass wir noch mehr Zeit haben, einfach auch mehr Zeit uns nehmen können, um Bilder zu besprechen, zu bearbeiten, anzugucken und noch ein bisschen mehr zu feiern.
Genau, ein Highlight an dem Tag, am letzten Tag war für mich auch diese Galerie, die du eben schon angesprochen hattest. Jeder Teilnehmer hatte die Möglichkeit, Fotos von den Fürstenecker Fototagen auszustellen, die er an dem Tag gemacht hatte oder an den Tagen gemacht hatte. Und da standen dann in dem großen Saal, in dem wir immer zusammengekommen sind, also mindestens 20 Laptops, auf denen Diashows mit den Bildern der vergangenen Tage zu sehen waren. Aber auch, und das war wirklich sensationell, die Arbeiten, die Kollegen dann mitgebracht hatten, ob das jetzt Fotomappen waren oder auch Diashows auf den Laptops und ja, wie du schon eben den Stefan angesprochen hattest, der sogar seinen Merchandising-Stand da aufgebaut hatte und eigene Kugelschreiber hatte mit seinem Namenszug. Das war schon ganz große Klasse und hat eine ganz große Vielfalt derer wiedergespiegelt, die da gewesen sind. Und was mir ganz besonders positiv aufgefallen ist, wir hatten wirklich in den Workshops von absoluten Anfängern bis zu Semi-Profis, kann man sagen. Also Teilnehmer, die auch durchaus selbst Workshops hätten leiten können. Und das war aber alles ein ganz harmonisches Miteinander und keiner hat dem anderen irgendwie aufgezeigt, dass er nicht so gut ist wie der andere oder dass er besser ist als der andere, sondern das war wirklich so ein Geben und Nehmen und ein ganz interessanter Austausch.
Ja, es geht hier schon die Einladung. Merkt euch den Termin für nächstes Jahr. Wer Lust hat, daran teilzunehmen, es lohnt sich wirklich. Es ist sicherlich eines der besten Foto-Events des Jahres in Deutschland. Die Burg mit ihrem Flair, die Menschen, die dort sind. Wir haben auch nächstes Jahr wieder neue Themen für euch im Gepäck und arbeiten jetzt schon an einem neuen Dozenten oder an einem neuen Highlight-Vortrag. Und da kommen wir nachher nochmal am Ende zu Christian Irrgang. Das war was ganz Besonderes, hinter die Kulissen zu schauen. Aber das moderieren wir nachher an, Tino, oder? Ein bisschen Spannung muss bleiben, wenn man schon mal so einen absoluten Profi hatte, der einem tiefe Einblicke in seine Arbeit gewährt hat.
Und eben noch den Termin wollen wir noch sagen. Das ist der 9. bis 12. Mai 2013. Donnerstag bis Sonntag. Und da ja Himmelfahrt immer auf dem Donnerstag liegt, ist der Freitag für viele ja auch ein Brückentag, der dann als freier Tag genutzt werden kann.
Prima. So viel zu den Fürstenecker Fototagen. Und ich hoffe, wir sehen uns nächstes Jahr.
Genau. Stefan, deine Nikon 1. Es gibt so viel, was in den Foren geschrieben wird und vor allen Dingen, wenn eine Kamera neu auf den Markt kommt, ja, dann wird sie entweder in den Himmel gelobt, obwohl noch kein einziges Testbild zu sehen war, oder sie wird absolut niedergemacht. Ich habe es jetzt gerade an der Nikon D800 selbst erfahren, dass man schon ganz unsicher ist, soll man sie sich kaufen, soll man sie sich nicht kaufen. Und ihr habt euch jetzt dafür entschieden, ihr habt die Nikon 1J ins Visier genommen. Und wie sind deine ersten Eindrücke?
Gut, ich hatte das Gerät ja schon mal von meinem Fotohändler des Vertrauens bekommen zum Testen, wie sie letztes Jahr im Herbst rausgekommen ist. Und an dieser Stelle mal einen herzlichen Dank an Foto Daniel in Hünfeld. Wer auch immer in Osthessen einen guten Fotohändler braucht, bitte dorthin gehen. ihr wisst, wir haben das schon öfters gesagt, Internet bestellen ist cool und schön, aber die Fotohändler vor Ort, das sind die, die für diejenigen, die dann wirklich viel fotografieren, doch auch gute Stützen sind. Wenn mal eine Kamera kaputt ist oder ihr habt einen Auftrag und ihr braucht dringend ein Ersatzgehäuse, hier habe ich einen Händler, den kann ich nur empfehlen. Ja, aber er hatte mir den auch mal für ein Wochenende eine Kamera gegeben. Das war auch damals die J1 von Nikon und sie hat mir schon sehr gut gefallen. Es war aber kein Thema, weil sie zum Einführungspreis von 599, also 600 Euro, fand ich einfach viel zu teuer ist für so eine kleine spiegellose Kamera. Jetzt stand bei uns die Frage an, oder schon lange, meine Frau wollte immer so eine Kamera, die man einfach bedienen kann, wo man nichts einstellen muss, die nicht so viel kostet, die sie mitnehmen kann, wenn sie, meine Frau ist Lehrerin, wenn sie auf Klassenfahrt geht und solche Geschichten, nicht so schwer, aber sie sollte schon ein bisschen Qualität haben. Und da haben wir lange, lange schon immer gesucht. Und das war aber letztendlich jetzt so die klasse, gute Point-and-Shoot-Kamera. Meine Frau möchte nichts einstellen. Ich möchte, wenn man dann mit dieser Kamera unterwegs ist, doch mal das eine oder andere einstellen können. Also es war eigentlich so ein Spagat, der nicht richtig funktioniert. Ja, und jetzt war ich wieder auf der Suche. Meine Frau fährt nächste Woche nach Buchenwald mit ihrer Klasse und hat gesagt, ja, das will sie auch gut dokumentieren. Da habe ich gesagt, nimm doch die Spiegelreflex mit. Nee, die teure, große, schwere Kamera will sie nicht mit rumschleppen den ganzen Tag. Aber sie würden gern das nachher, also auch fotografisch begleiten und aufarbeiten nachher in der Klasse, im Unterricht. Und da bin ich nochmal losgezogen letzte Woche und habe mich genau informiert. Und mein Weg ging eigentlich so in diese Richtung Canon S100. Eine High-End-kompakte Point-and-Shoot-Kamera mit sehr guten Ergebnissen, wenn man Tests liest eigentlich. Ist eine Serie von einer tollen Kamera. Es gab die S90, S95, S100, jetzt in kürzester Zeit, immer mit leichten Verbesserungen. Also eigentlich so eine Kamera am Markt für die guten Point-and-Shoots über jeden Zweifel erhaben, wenn man das überhaupt so sagen darf. Tino, du hast ja von den Foren gesprochen, die gern alles hochjubeln oder zerreißen. Aber ich habe von allen dreien dieser Modelle Bilder gesehen und fand das immer respektabel für so eine kleine Kamera. Ich selber hatte ja letztes Jahr in einem Wanderurlaub eine Olympus XZ1 mit, die mein Vater besitzt. Die finde ich nach wie vor auch eine sehr gute, kleine, kompakte Kamera. Ähnliches Bedienkonzept wie die Canon mit so einem Drehring vorne, wie ein alter Blendenring, den man aber mit verschiedenen Sachen einstellen kann, sodass dort verschiedene Funktionen liegen. Also das war so diese Geschichte, die ich mir, oder wo ich gedacht habe, ja, in diese Richtung geht das. Was nicht in Frage kam, war jetzt eine Canon G12 oder eine Nikon P7100. Das ist schon wieder für meine Frau mit zu viel Rädern, zu viel Knöpfen, zu viel Einstellungsmöglichkeiten und dann doch recht bullig für eine Kompaktkamera. Ja, war ich bei meinem Händler des Vertrauens und habe ein bisschen rumgespielt und geguckt. Und dann habe ich festgestellt, dass diese kleine Nikon, die J1, ja drastisch im Preis gefallen ist. Und dass also alle die Kameras, die ich gerade genannt habe, da im gleichen Segment wie mit der Nikon J1 liegen, so zwischen 4 und 450 Euro. Und damit wird diese Kamera aus meiner Sicht auf einmal interessant, weil es ist eine kleine Kamera, bei der man Objektive wechseln kann, die einen circa doppelt so großen Sensor hat wie alle anderen, die dort genannt wurden gerade. Also da so ein paar Vorteile ausspielen kann und die allerdings zum Abstand her zu einer Spiegelreflexkamera oder Micro Four Third dann einen deutlich kleineren Sensor hat, also hier dann Nachteile hat und eigentlich nicht vernünftig mit einer DSLR verglichen werden kann. Sie wurde das immer und ich glaube, deswegen kamen auch viele dieser schlechten Berichte in Foren, weil sie einfach so teuer war wie eine Einsteiger-Spiegelreflexkamera. Und für 600 Euro kriege ich von fast jeder Marke eine wirklich heutzutage gute Einsteiger-Spiegelreflexkamera. Und da muss ich mich dann auch wirklich fragen, tut es dann diese kleine spiegellose Kamera für so einen Preis? Macht man das? Und da würde ich also in dem Preissegment Nein sagen, wenn man dann guckt, was für eine Qualität, Bildqualitätsunterschiede dabei rauskommen. Gut, aber ich wollte ja auch keine Spiegelreflex kaufen, hatte ich ja gesagt. Die habe ich ja in allen Varianten und mit aller Ausrüstung. Wir wollten so eine kleine Familienkamera für meine Frau oder die meine Tochter, die 6 Jahre auch mal benutzen kann, einfach draufdrücken kann. Oder die wir, wenn wir wandern gehen, wenn wir wenig Gepäck mit haben, einfach auch mitnehmen können. Weil da bin ich in letzter Zeit oft dazu übergegangen und habe nur Fotos mit dem iPhone gemacht, was mich jetzt nicht so befriedigt hat. Aber ich hatte einfach keinen Bock, immer das schwere, große Zeug mit rumzuschleppen. Ja, und jetzt habe ich die seit letzter Woche Mittwochabend und habe so die ersten Tests gemacht. Tino, ich habe ja auch ein paar Bilder hochgeladen hier in unseren internen Netzwerkspeicher, damit du auch mal ein paar Eindrücke haben kannst. Aber ich fange mal so von vorne an. Ich finde, sie ist sehr gut verarbeitet, relativ kompakt. Ich habe das Kit-Objektiv, das 10-30 mm. Die Kamera hat einen Verlängerungsfaktor von 2,7, so dass man hier sozusagen mit einem 7-20-90 ungefähr rechnen kann, so als Äquivalent, ein bisschen gerundet. Und das ist also ein Kit-Zoom, was ganz okay ist für die tägliche Arbeit, wenn man es einfach so mitnehmen muss. Die Lichtstärke ist nicht so der Brüller, ist hier 3,556, aber gut, es war dabei. Wie gesagt, ich habe die Kamera knapp die 400 Euro erstanden, dafür ist es mir sehr wert. Was auffällt einfach, und das kann man von vornherein sagen, das ist die Geschwindigkeit. Und das ist das, was ich bei solchen Point-and-Shoots, egal welcher Kategorie, ob das jetzt eine Panasonic LX5 war oder ob das die Olympus XZ1 ist oder auch die kleinen Canon, immer vermisst habe. Die schnelle Geschwindigkeit des Autofokus und die schnelle Bildfolge. Und hier ist das wahnsinnig mit dieser kleinen Nikon. Also der Autofokus funktioniert wirklich hervorragend, extrem schnell. Die Bildabfolge ist wahnsinnig schnell, also man kann selbst im RAW-Modus, ich habe es mir gar nicht genau rausgeschrieben, weil es an dem Punkt eigentlich uninteressant ist, ich glaube 10 Bilder pro Sekunde mit JPEG auf jeden Fall. Das rattert nur so runter und der Autofokus ist auch in der Lage, eigentlich bewegte Objektive dabei doch erstaunlich gut zu fixieren und auch in dieser bei dieser hohen Frame Rate noch scharf zu stellen, war ich echt überrascht für so eine kleine Klitsche. Und das ist halt das, was mir immer so gefehlt hat. Ich mache halt gern Kinderbilder und gern Kinderfotos und da versagen die Point-and-Shoots dann, wenn es in Serie geht und schnelle Bewegungen sind. Das habe ich hier jetzt anders erlebt. Das Ding rattert wirklich gut runter und funktioniert geschwindigkeitsmäßig sensationell.
Ja, was mir immer so ein Kriterium an so einer Kamera gewesen ist, auch ja, wenn ich mal früher überlegt habe, was kann ich mir in dieser Größenordnung mal für eine Kamera zulegen, das war immer der Vergleich, wie werden zum Beispiel Kontraste dargestellt. Wenn ich jetzt so die kleine Kompaktkamera meiner Mutter mal in die Hand nehme und damit mal ein paar Schnappschüsse mache, merke ich mal, dass die Kontraste doch ja zum Teil sehr hart sind. Ich habe also, wenn ich bei Sonnenschein fotografiere, die dunklen Bereiche sind noch dunkler, als ich sie von der Spiegelreflexkamera kenne. Also der Kontrastunterschied ist wirklich sehr gering. Und wenn ich aber ja ein ausgewogenes Lichtverhältnis habe, wenn es bewölkt ist, dann erscheint mir oft das Bild zu kontrastarm. Also einmal bei guten Lichtverhältnissen oder bei sehr hellen Lichtverhältnissen mit Sonnenschein eben sehr harte, brutale Kontraste und bei mildem Licht sozusagen eher flaue Bilder. Wie schätzt du das jetzt bei der Nikon 1 ein?
Also ich habe im Moment noch keine tiefergreifenden Einstellungen vorgenommen als vorgefertigte Presets und habe mal hier mit JPEG Vivid gearbeitet, also wo die Kontraste einfach angehoben werden, wo alles mehr gesättigt wird, wo die Bilder so ein bisschen knackiger hinten rauskommen. Und das gefällt mir sehr gut. Allerdings ist das die Einstellmöglichkeiten an manchen Stellen sind die richtig gut und manche Stellen heißt in dem Fall hier zum Beispiel bei der Picture Control. Das heißt, ich kann jetzt zum Beispiel in diesem Vivid, was ich eingestellt habe, immer noch die Scharfzeichnung in 10 verschiedenen Positionen verändern. Ich kann am Kontrast, an der Helligkeit, Farbsättigung und Farbton individuell Einstellungen vornehmen, über Regler oder sogar über so ein Farbdiagramm. Also da muss ich sagen, da hätte ich jetzt keine Angst, dass du nicht eine Einstellung finden würdest, die dir ein JPEG rauswirft, was dir gefällt. Mhm. Ja? Also weil das ist echt super gelöst, kann man ganz viel einstellen. Wo man, was jetzt nicht direkt eine Frage war, aber was natürlich in der Sonne ein Problem ist, der Dynamikumfang, das dunkelste und hellste Element, was ein Sensor gleichzeitig darstellen kann, der ist augenscheinlich sichtbar kleiner als jetzt von der D7000 als Pendant dazu. Mhm. Ja, aber das ist nicht anders zu erwarten bei so einem kleineren und günstigeren Sensor oder einer kleineren und günstigeren Kamera. Das hätte ich jetzt nicht erwartet, dass das identisch ist. Und ich habe aber so das Gefühl, man kann ganz gut mit leben. Es gibt dieses Active Daylighting von Nikon, was eben schon bei der Bearbeitung des JPEGs ein bisschen die Tiefen anhebt, so dass ich hier so ein bisschen am Dynamikumfang schummeln kann, wenn ich will. Ja, ich finde es aber absolut alltagstauglich, um es mal so zu nennen, ohne dass es extrem störend wirkt, wenn man es vergleicht mit, ich will eigentlich eine einfache, simple Point-and-Shoot haben. Na, wenn ich es mit einer Spiegelreflex vergleiche, mit einem vielfach größeren Sensor, da muss ich natürlich immer deutliche Abstriche machen. Und auch mit einer Micro Four Third Kamera, die dann doch nochmal fast einen doppelt so, naja, nicht ganz so doppelt großen Sensor hat, da sind andere Sachen möglich. Aber wir wollten ja so eine einfache und nicht wieder eigentlich, wo alles dran verstellt werden kann, weil das hauptsächlich meine Frau bedienen wird und die Kamera nehmen wird.
Aber ich denke, die Bilder, die du jetzt hier uns online gestellt hast, die zeigen eigentlich, dass hier dieser Dynamikumfang schon deutlich besser ist als der von vielen anderen Kompaktkameras. Das finde ich schon, also so die Testbilder, die du uns hier zur Verfügung gestellt hast, die zeigen das eigentlich schon so ganz schön. Wie sieht
das? Ich werde die Bilder mal in meine Flickr-Group oder in das Flickr stellen und dann in die Group reinladen. Dann könnt ihr euch das auch mal angucken. Das sind 3 Makros, Blumen, out of the cam. Ich habe da nichts dran gedreht, so wie sie rauskamen. So stelle ich sie mal rein.
Klasse. Wie sieht es aus mit der Qualität des Objektivs? Also auch wieder der Vergleich zur kompakten. Gerade wenn man, ja, du bist in irgendeiner Stadt, du fotografierst schöne Altstadthäuser oder du hast eine Person, die vor irgendeinem Fachwerkhaus steht und dann fällt einem ja bei den Kompaktkameras immer auf, dass dann die Balken der Fachwerkhäuser sich biegen und dann eine kissen- oder tonnenförmige Verzeichnung da stattfindet. Wie sieht's da aus mit dem Kit-Objektiv, was dabei war?
Ich habe leider jetzt noch nichts mit Architektur und geraden Linien gemacht. Ich habe, wie gesagt, hier Kinderbilder gemacht und wir waren heute im Tierpark. Mhm. Da war aber viel Wald, Wiese und Tiere und Kinder spielend. Würde ich mir noch keine Aussage zutrauen. Ich kann nur allgemein so sagen, dass ich mit dem Objektiv und der Kamerakombination an sich sehr zufrieden bin, was die Bildqualität rauswirft. Also die paar Makroblumen da, die ich hochgeladen habe, da sieht man die Schärfe, die es bringen kann. Mhm. Allerdings habe ich die Schärfe immer im Zentrum. Wenn man reinzoomt und sich die Kanten anguckt, das passt jetzt bei den Bildern nicht so, weil es da ja eine hohe Freistellung gibt. Der Hintergrund ist verschwommen. Aber wenn ich mir andere Gruppenbilder heute von Kindern angucke, merkt man schon deutlich, dass es zum Rand hin einen Abfall der Schärfe gibt. Würde ich aber jetzt auch so sehen wie bei anderen. Also es ist keine High-End-Linse. Ja. Die Lichtstärke ist mit 3,5 auch nicht der Brüller. Der Bildstabilisator, der drin ist, da habe ich das Gefühl, der ist jetzt auch nicht so wahnsinnig. Habe ich schon andere gesehen, die, wo ich das Gefühl hatte, die stabilisieren besser. Aber als Gesamtkombination, also das kann ich jetzt schon mal vorneweg sagen, bin ich eigentlich begeistert dafür, dass ich da eine Automatik reinhau und draufgehe und fotografiere und so einen schnellen Serienbildmodus habe, gerade für Familien- und Kinderfotos. Genial. Also hat mir heute total viel Spaß gemacht. Ich habe auch den manuellen Fokus ausprobiert, der ein bisschen fummelig ist. Übers Display muss der eingestellt werden, gezoomt wird mit einem Drehring am Objektiv, was sehr schön ist. Aber manueller Fokus gibt es leider keinen Drehring am Objektiv, sondern wird übers Menü hinten gesteuert. Und ich habe halt manchmal Tiere fotografiert hinterm Gitter. Und da hat der Autofokus immer vorne den Zaun oder das Gitter scharf gestellt. Und da musste man dann aufs Manuelle umstellen. Und ich habe mir die vorher am Computer angeguckt. Ich war mir nicht so ganz sicher draußen am Display, vor allem weil es hell war. Und da hat man immer dasselbe Problem. Die J1 hat keinen Sucher. Es gibt ja noch den großen Bruder, die V1, die hat dann einen elektrischen Sucher drin. Bei der J1 muss man mit dem Display zurechtkommen. War ich mir nicht so ganz sicher, aber ich muss sagen, alle Bilder, die ich gemacht habe, hat die Schärfe jetzt gesessen. Ja. Ich habe in dem Fall aber auch ein bisschen abgeblendet noch, dass ich wenigstens auf 5-6 unten war, hatte ich ein bisschen mehr Spielraum. Und doch, es scheint also praxistauglich zu sein, auch mal manuell zu fokussieren.
Mhm. Und wir beide haben ja in der letzten Zeit auch mal mit Zeitrafferaufnahmen gespielt. Und der Vorteil einer spiegellosen Kamera ist natürlich, dass hier kein Verschluss kaputt gehen kann. Wie, du hast schon mal die ersten Eindrücke mit Zeitrafferaufnahmen gemacht. Wie ist der?
Ja. Also sie hat ein Intervallometer eingebaut. Das ist erstmal die gute Nachricht. Wobei sie auch die Möglichkeit hat, per Infrarot-Fernbedienung aus dem Zubehörhandel bedient zu werden. Also da gibt es garantiert auch eine Fernbedienung, die so ein Intervallometer eingebaut hätte. Aber die Kamera hat es im System, was mir super gut gefallen hat. Wie du schon gesagt hast, ich experimentiere da in den letzten Monaten ein bisschen mit. Habe auch schon verschiedene Serien gemacht. Was sie nicht kann, sind die berühmten es zieht der Sternenhimmel nachts über die Landschaft, weil da sieht man eindeutig, dass der kleine Sensor bei hohen ISO-Zahlen, wenn ich da irgendwo im 2000er-Bereich rumstürze, der rauscht gnadenlos dann. Vor allem, sie wird sehr warm. Ich würde das mal betiteln, meine Kamera hat Fieber. Also wenn du die hinten anfasst, ist das locker wie die Stirn meiner Tochter, wenn sie richtig glüht. Okay, das Display ist auch die ganze Zeit an. Es lässt sich leider nicht abschalten. Es schaltet sich automatisch ab, wenn man die Intervalle länger als eine Minute stellt. Also wenn man jetzt sagt, man stellt es ein Fenster und will eine Tagbeobachtung machen über ein Gebäude, was gegenüber gebaut wird. Ja? Und da muss man die Kamera an ein Netzteil hängen. Und dann schaltet sich tatsächlich auch der Monitor ab. Aber das passiert erst ab der Intervalleinstellung eine Minute. Alles, was drunter ist, bleibt der Monitor an. Da muss man dann die Monitorhelligkeit runterdrehen, um möglichst viel Batterie zu sparen, weil Batterie ist so ein Ding. Ich kann es jetzt noch nicht genau sagen. Im wirklichen Test, Nikon gibt so, 300 oder 250, glaube ich, an, nach diesem komischen Standard da, wer immer das in der Praxis dann auch so macht. Ich habe mit einem vollen Akku ein Timelapse von Wolken gemacht, tagsüber, so Wolken, die sich so aufbauen, ist auch in meinem Flickr-Account, schiebe ich auch in die Gruppe, kann man sich angucken. Da hat sie genau, lustigerweise, 1000 Bilder geschafft. Mhm. Mit einem vollgeladenen Akku, Autofokus aus, natürlich alle Automatiken, allen Schnickschnack aus und den Monitor so dunkel gestellt, wie es ging. 1000 Bilder alle 5 Sekunden. Hat genau funktioniert, ergibt nachher bei 25 Frames per Second ein 40 Sekunden Filmchen, was so zum Zusammenschneiden mehrerer Sequenzen ganz lustig ist. Also dafür ist sie gut zu gebrauchen. Ich könnte mir auch vorstellen, wenn man jetzt so eine belebte Kreuzung vom Fenster aus oder sowas abfotografieren will, tagsüber, wenn genug Licht da ist, macht es Spaß. Es ist einfach eingebaut, man stellt die Kamera hin und es geht los. Was blöd ist, selbst mit der kleinsten Stativplatte, die ich habe, kriege ich den Akku nicht raus zum Wechseln. Das heißt, ich kann, weil die Fläche am Boden ist halt so klein, dass wenn der Stativ dran ist, ist Schluss. Die SD-Karte kriege ich gerade so raus, aber der Akku geht nicht raus, weil die Klappe geht nicht ganz auf. sodass ich nicht einen Akku tauschen könnte, um weiterzumachen. Und ich muss die Kamera dann runternehmen und die Position verändern, was ein bisschen schlecht ist bei einem Timelapse. Mhm. Allerdings habe ich ein Objektiv, das ist so ein Gorilla-Pod von Yobi oder wie immer die heißen, das Mini-DSLR oder so, wie hieß das damals. Da kriege ich tatsächlich auch den Akku gewechselt. Nur das steht natürlich nicht so präzise, als wenn ich da dran rumfummeln würde, dass es noch genau in der gleichen Position nachher steht. Ne?
Ja, aber ansonsten sieht die Kamera auch von hinten ganz aufgeräumt aus. Ich habe mir mal gerade von der Nikon Homepage mal die Fotos angeschaut und da sieht man auf einem Bild auch die Rückseite der Kamera, wo dieses relativ große Display seinen Platz hat. Mhm. Und was mir gut gefällt, ist, dass das Wahlrad, wo ich dann zwischen dem Filmmodus, dem Automatikmodus und noch zwei anderen Modi wählen kann. Also man, selbst der Laie weiß hier sofort, okay, Automatik, fotografieren, Film oder vielleicht kannst du noch mal gerade was zu diesen zwei anderen Möglichkeiten sagen, die man dort einstellen kann.
Also habe ich noch nicht so ausprobiert, weil das ist die Spielerei, die ich nicht brauche. Aber ich finde es genau, es ist halt nicht für unsere Zielgruppe gemacht. Das muss man einfach so sehen. Mhm. Ja. Du kannst wirklich den Film und Foto ist ganz einfach und klar. Mhm. Wobei der Foto hat dann, kannst du nur im Menü dann einstellen, ob du Programmautomatik, Zeitautomatik, Blendenautomatik oder ganz manuell willst. Es gibt alles natürlich. Und dann gibt es hier noch zwei Varianten, so in Modus, wo die Kamera für 90 Sekunden, glaube ich, dauernd Bilder speichert, sodass so ab dem Zeitpunkt, wo du den Auslöser halb durchdrückst zum Fokussieren und wenn du dann auslöst, behält sie aber nur die letzten 5 Bilder.
Okay.
Es ist ganz nett für Kinder vielleicht, ne? Wenn du wartest drauf, dass endlich der Löffel Joghurt durch die Gegend fliegt oder sowas und du sitzt davor, dann kannst du halt 90 Sekunden lang quasi Bilder machen, ohne dass du Bilder machst und wenn du abdrückst, speichert dir die letzten 5, zack, 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 das ist dann auch so eine kleine Serie, vielleicht ganz lustig. Und dann gibt's noch so einen Modus, wo du Fotos mit Musik und so im Hintergrund überlegen kannst, wo dann so eine kleine Videosequenz entsteht. Habe ich aber überhaupt noch nicht ausprobiert.
Okay, aber was ich eigentlich am wichtigsten finde, ist, dass das haben wir eigentlich auch in unseren Familien. Man nutzt die gleiche Kamera und einer der Familie möchte einfach nur auf Automatik stellen und diese Einstellung findet man ganz leicht und hier aber eben übers Menü auch die ganzen manuellen Funktionen erreichbar. Finde ich eigentlich sehr schön aufgeräumt und ja, sieht ganz praktikabel aus.
Ja, das wurde von vielen kritisiert, aber in diesen Foren schreiben ja immer meistens die Hardcore-Spiegelreflex-User. Das ist wirklich jetzt so eine kleine Mitnehmkamera, aber ich habe richtig Spaß dran gehabt heute, weil sie einfach so schnell ist. Du kannst neben den Kindern herlaufen und hältst den Auslöser einfach gedrückt und die rattert runter und du kriegst ganz schicke Perspektiven von unten oder wenn die am Spielplatz auf der Wippe und der Schaukel, sie ist einfach schnell genug. Du kannst, die Bilder sind scharf, wenn die wippen und hoch und runter flitzen. Du musst dann nur die Zeit vorwählen, sodass er dir die Blende nachsteuert und mit der ISO-Automatik arbeitet, weil er neigt ansonsten immer dazu, relativ lang zu belichten und dann verwackelt es. Also geht dann so ein 60stel oder sowas. Das ist natürlich bei spielenden Kindern taugt es nicht. Zu dem Rauschverhalten würde ich jetzt noch sagen, bis ISO 800 wirklich ganz okay. 1600 auch noch akzeptabel, sag ich mal, für das Fotobuch bis 10x15, wenn man das Bild nachbearbeitet. Ja. Alles, was drüber ist, es gibt noch 3200 und 6400, ist rein so, ich will das Bild jetzt unbedingt haben und das ist meine Erinnerung und ich gucke mir das dann dreimal heimlich auf dem Monitor an oder sowas.
Okay, ja.
Also gibt's, aber halte ich dann nicht mehr für tauglich. Aber das muss ich sagen, wenn ich mir die Olympus XZ1 angucke, die ich da bei dem Wanderurlaub mit hatte, wenn wir abends in den dunklen Hütten waren, ISO 800, tut richtig weh.
Ja.
Da ist ein Unterschied, da ist ein richtiger, sichtbarer Unterschied, ohne dass du nachbearbeitet hast. Ja, also bei der Olympus bin ich dann dazu gegangen zu sagen, ISO 400 ist meine Schmerzgrenze, weil ich will die Bilder, ich will dann nachher ein Fotobuch draus machen und den Leuten das geben. Da war für mich einfach, okay, wir zwei haben vielleicht auch dann hohe Ansprüche, aber da war die Schmerzgrenze. Hier würde ich sagen, 800 geht auf jeden Fall und ich würde auch jedes Bild im RAW-Modus in 1600 so hinbiegen, dass ich damit gut leben könnte für ein Fotobuch oder für ein Fotoalbum,
ja,
10x15.
Cool. Sag mal, hat die, man sieht es jetzt auf den meisten Bildern nicht, hat die Kamera einen eingebauten Blitz?
Ja, der flitzt auch relativ weit raus. Habe ich aber jetzt noch kaum probiert, habe ich eher als Aufhellblitz heute mal in so einer Hütte am Weg im Tierpark benutzt. Ist dann ganz nett, hat funktioniert auf diese 3 Meter in der Hütte, war allerdings auch noch Tageslicht drin, war aber auch interessant, also klassische Situation, Hütte, so ein breites Lichtband oben drin, die Kinder davor gespielt und rausgeguckt. Und wenn ich jetzt fotografiert habe, war das drin hell genug, ist an der ISO hochgerauscht. Aber der Hintergrund, also draußen der Wald, der im Hintergrund zu sehen war, war natürlich nur noch eine weiße Fläche.
Ja.
Und es geht sogar, es hat mich extrem gewundert, ich habe dann die Blitzbelichtungskorrektur reingedrückt und habe die voll runtergezogen auf -3 Blendenwerte. Und habe den quasi als Aufhellblitz benutzt, das muss man ihm dann nur sagen. Also da gibt es keinen Automatikmodus, zumindest habe ich den noch nicht gefunden. Ich habe es halt manuell eingestellt. Und siehe da, man konnte im Hintergrund wieder Wald erkennen. Also man kann mit dem kleinen Ding, da muss ich mich nochmal richtig beschäftigen, doch manuell einstellungstechnisch das erreichen, was man eigentlich will. Wie es in der Automatik aussieht, weiß ich nicht. Wichtig ist für mich nur, auch hier der Blitz kann nicht alleine rauskommen. Also der ist mechanisch gebremst. Man muss ihn mechanisch entriegeln, weil ich hasse das in Museen oder Kirchen, wenn man da unterwegs ist und es steht überall, man will nicht blitzen oder man soll nicht blitzen. Und dann schießt die Automatik, ohne dass man es selber will, einfach einen Blitz raus.
Mhm.
Ja, und hier ist einfach Schluss. Du musst ihn mechanisch entlösen und die Automatik kann nicht einen Blitz auslösen.
Also auch im Automatikmodus
kommt er nicht hoch, musst ihn selber auslösen.
Okay, ja gut, das muss man dann halt selbst erkennen, wenn es dunkel ist.
Genau. Ja. Was wollte ich noch zu der Kamera sagen?
Vielleicht was über die Videofunktion?
Ja. Du toller Hinweis, das wollte ich nämlich unbedingt sagen, Tio. Du hattest das vorher schon gesagt, dass wir zwei uns auch neben Timelapse, glaube ich, auch jetzt so mit Video gerne beschäftigen und wir zwei richtig das Medium für uns entdecken und uns das großen kreativen Spaß macht neben der Fotografie. Und meine beste Videokamera sozusagen ist im Moment die D7000, die ja anerkannterweise für das Segment einen wirklich ordentlichen Videomodus hat. Und ich produziere damit auch kleine Filmchen, jetzt schon mehrere, die von den Kunden auch wirklich gut angenommen werden, die fürs Web produziert werden, wo man also mit 720p eigentlich sowieso zu viel Qualität produziert, die dann letztendlich in einem Flash-Player in einer Website laufen, aber wir das immer nochmal auf YouTube auch in 720p hinterlegen. Es ist wirklich, wenn man weiß, wie man mit der Kiste filmen muss und was sie kann und was sie nicht kann, kann man richtig gute Filme, kleine Trailer oder kleine Imagefilme damit machen. Und jetzt hat die Nikon J1 auch die Möglichkeit, Full HD zu filmen mit 30 Frames per Second oder 720p mit 60 Frames. Und das ist ja eine Offenbarung. Also ich hatte bis jetzt keine Kamera, die 60 Frames kann. Und gerade, hier komme ich wieder zu schnell bewegten, spielenden Kindern heute, das ist ja ein Unterschied wie Tag und Nacht. Also Bewegungen, es hat riesen Spaß gemacht, mit der zu arbeiten. Vor allem hat man dann auch, wenn wir davon ausgehen, dass wir den Film später, wenn ich ihn geschnitten habe, mit 25 Frames per Second ausgebe, habe ich unheimlich Möglichkeiten, in Slow Motion zu gehen. Ja, weil ich habe ja genügend Bilder pro Sekunde und das gibt dann diese netten Effekte. Ich habe heute das erste Mal wirklich damit getestet und ich bin randlos begeistert. Vor allem, weil der Autofokus mitmacht.
Mhm.
Erstaunlich. Also ich würde sagen, das ist jetzt die erste Videokamera, die ich besitze, Fotokamera, die Videos macht, sagen wir es so rum, die mit einfachen, günstigen Einsteiger-Videokameras aus dem Consumer-Bereich locker mithalten kann, was ja eine D7000 einfach nett kann. Sie hat zwar die bessere Bildqualität, sie hat den großen Sensor, sie hat das Freistellungspotenzial, sie hat den Kinolook und all das, aber der Autofokus ist einfach für bewegte, schnelle Moves zu langsam.
Mhm.
Ja? Also musst du ja nach ganz speziellen Drehbüchern filmen, sodass du deine Dinge kriegst oder du brauchst einen Follow-Fokus oder irgendwelche Geschichten und du musst Kreuze auf dem Boden malen, wo die Leute hinlaufen, damit du von da nach da scharf stellen kannst und sowas. Aber versuch das mal zum Beispiel, wenn du jetzt einen Skateboarder filmen willst oder sowas, der durch die Luft wirbelt oder Sprünge macht, dann bist du mit einer D7000 schnell nur noch am Tricksen.
Ja.
Und heute habe ich rennende Kinder aufgenommen einfach und ich würde sagen, 75% der Fälle sitzt der Autofokus. Er sitzt einfach bei 720p mit 60 Frames per Second. Geil, Entschuldigung, aber so fand ich es jetzt gerade beim Drübergucken am Rechner. Und vor allem, man hat mit diesem Sensor immer noch einen wesentlich größeren Sensor als in diesen Videokameras, die es halt zu kaufen gibt. Und man kriegt tatsächlich immer noch einen annähernden Kinolook hin. Also es ist eindeutig anders als das flache, matschige einer auch guten Videokamera, die eben so eine Schärfentiefe hat, dass alles von vorne bis hinten scharf ist und die dieses typische Home-Video-Charakter hat. Das ist hier anders. Es ist sensationell. Es macht richtig Spaß. Da werde ich mich noch reinknien. Aber ich bin wirklich begeistert. Ich habe es mir ja gerade vor einer halben Stunde jetzt oder dreiviertel Stunde angeguckt. Einfach so, wie sie aus der Kamera kamen. Ich muss sagen, ja, das wird mein neues Hobby.
Cool. Ich habe schon gesehen, als Videokomprimierung wird auch dieser H264-Standard eingesetzt, der auch bei der D7000 und auch jetzt bei der D800 zum Einsatz kommt. Das ist natürlich klasse, wenn man bei der Videoumwandlung, bei der Videobearbeitung dann einen einheitlichen Standard hat und wenn also die Videobearbeitung da nicht unterschiedliche Kompressionsverfahren da verarbeiten muss und man dann eben doch ein einheitliches Bild hat.
Ja.
Klasse.
Und ich habe dir auch nochmal einen in die Dropbox hochgeworfen von spielenden Kindern. Das kannst du dir dann mal gern angucken. Ich finde, der Look insgesamt auch ist super. Und ach so, wollte ich noch sagen, weil das fragen immer viele. Ich kann während des Filmens sowohl die Zeit als auch die Blende verändern.
Mhm.
Während des Films, also volle Steuerung. Ja, summa summarum, der Videomodus wird mir, glaube ich, Riesenfreude machen bei der Kiste. Der Fotomodus macht mir auch große Freude, immer gemessen an einer Point-and-Shoot. Ich nehme die mit, ich werfe die einfach in die Tasche. Ich hatte die den ganzen Tag heute umhängen, die spürt man am Hals nicht, obwohl sie recht robust gebaut ist, auch ein Aluminium- oder ein Metallgehäuse teilweise außenrum. Yep, macht einfach große Freude, wenn man sie nicht als kleine Spiegelreflexkamera sieht, sondern wenn man sie betrachtet als super tolle Point-and-Shoot. Aus diesem Segment, ich will schon immer mal eine Canon S100 oder eine Olympus XZ1, LX5 oder so haben. Ja, also wer einfach nur Spaß haben will und rausgehen will zum Fotografieren, nicht groß nachdenken will, Zeitautomatik, Blendenautomatik rein oder Vollautomatik und dann einfach mal ein bisschen kreativ durch die Gegend rennen, hat heute Spaß gemacht.
Ja, cool. Ich habe schon gesehen, Speicherkarte wird ganz normal SD-Karte verwendet. Und ja, vielleicht noch zu den Objektiven. Du hast schon eben angesprochen, dass man die Objektive wechseln kann, aber dass eben hier Nikon so ein spezielles Nikkor 1 Objektiv Bajonett entwickelt hat. Also auch hier können wir nicht einfach unsere normalen Nikon Objektive anschließen, sondern müssen uns eben dann für diese speziellen Objektive mit diesem speziellen Bajonett entscheiden.
Genau. Wobei es gibt einen Adapter, damit kannst du dann alle deine AFS-Objektive von Nikon, also die einen eigenen Motor eingebaut haben, die kannst du da dran benutzen. Das soll auch ziemlich gut funktionieren, ist halt richtig spannend. Ich habe in meiner Tasche ein 70-200-28 Nikon AFS, das da dran geknallt mit einem Verlängerungsfaktor von 2,7 bei Blendenöffnung 2,8, die bleibt ja erhalten.
Ja.
Da kommen wir dann also in die Region 600 mm. Das würde mich mal reizen. Irgendwann werde ich mir auch mal so einen Adapter zulegen. Müssen wir dann gucken, wie das tatsächlich letztendlich funktioniert. Aber das ist sehr reizvoll. Also, und ansonsten kann ich mit der Wahl zu der Objektive nochmal sagen, es gibt ja auch dieses sogenannte Pancake. Das ist eine 10 mm Festbrennweite mit Blende 2,8. Hat mich anfangs gereizt, aber dann habe ich doch gedacht, nein, meine Frau benutzt es erstens, die benutzt die Festbrennweite nicht. Und 10 mm habe ich auch. Und von 3,5 auf 2,8, der Blendensprung ist jetzt nicht so der Reiser. da wäre jetzt mal, wenn Nikon so ein 12 mm 1,8 oder 1,4 rausbringen würde, was so Richtung 35 mm tendiert im Kleinbildformat, mit einer richtigen offenen Blende, das würde ich gerne mal an der Kamera sehen, weil dann kann ich mir vorstellen, weil die so klein ist, die ist völlig geräuschlos durch den elektrischen Shutter. Das heißt, man hört auch nichts. Wenn man jetzt mal an Stellen ist, in Kirchen oder bei Hochzeiten oder ich musste mal oder wurde mal gebucht, ich sollte eine Beerdigung fotografieren, wollten die Angehörigen unbedingt, da kommst du dir mit deiner Spiegelreflex und klack, wenn die ganze Kirche still ist und so bei einer Beerdigung im Requiem, da kommst du dir ein bisschen komisch vor, wenn sich jeder rumdreht.
Ja.
Das geht hier völlig geräuschlos. Oder Michael hat jetzt demnächst eine Hochzeit, wo der Pfarrer das eigentlich nicht möchte, dass fotografiert wird. Es stört ihn alles. Mit so einer Kamera, mit dem 70-210 auf die Empore gestellt bei 2,8, da kannst du unbemerkt fotografieren, wenn du möchtest. Ne?
Ja.
Und die Kompaktheit oder auf der Straße, wenn du draußen bist und hättest jetzt so eine Festbrennweite mit diesem schnellen Autofokus, um Schüsse aus der Hüfte zu machen oder sowas oder eher so unbemerkt zu beobachten, wenn man das gern mal möchte, als kleine Reportagekamera sozusagen für die Reportage des Hausgebrauchs, sage ich mal. Ja, habe ich richtig Lust drauf. Ich glaube, da werde ich in nächster Zeit ein bisschen losziehen. Vor allem ist es so befreiend, es ist leicht. Eine kleine Tasche, man kann sich einen Gürtel machen und gut ist.
Ja, super. Sehr schön. Ja, ich bin gespannt auf die Fotos, die noch kommen und ich habe dein Video in der Dropbox schon gesehen. Ich werde es mir gleich, nachdem wir aufgenommen haben, gleich mal anschauen und mich dann von der Qualität überzeugen.
Ja, ich schicke dir noch eins hoch. Ich habe einen Ameisenkampf gefilmt. Ja, das muss ich vielleicht auch mal ins Flickr stellen. Echt, da sind zwei Ameisen auf so einem Holzstamm. Ja. Und ich habe einfach nur draufgehalten mit einem ganz normalen Kit-Objektiv. Und der Autofokus ist relativ gut hinterhergekommen und ist lustig. Also es ist, naja, ich habe jetzt meiner Begeisterung Ausdruck verliehen. Das ist aber auch oft dem geschuldet, wenn ich neues technisches Spielzeug bekomme, da bin ich gern mal begeistert. Aber ich bin mir ganz sicher, ich werde dieses Gerät wirklich ganz viel für ganz gezielte Sachen einsetzen, nämlich schnell, leicht, was mitgenommen, Familienfotos, Spaß haben, einfach draufhalten. Und dafür ist die Qualität richtig gut.
Ich denke, da lebt ja auch unser Podcast von, dass er eben ja nicht einfach Testberichte hier abliefert und dass du auch mal sagst, das habe ich noch nicht getestet, das weiß ich nicht, aber mir gefällt dieses und jenes und ja, wir sprechen einfach darüber, was uns so aufgefallen ist, was uns Spaß macht.
Ja, da müssen die Zuhörer heute ein bisschen was aushalten, weil jetzt kommst du ja mit deiner D800.
Ja.
Das ist jetzt natürlich ein Sprung über drei Welten dazwischen. Die 800, die sozusagen Einsteigerkamera im Profisegment, wenn man das mit Verlaub so sagen darf, weil das ist fast eine Beleidigung. Wobei ich glaube, die D700, wird die noch produziert oder ist die nur noch Restbeständeverkauf?
Ja, das geht ja manchmal so fließend ineinander über und ich glaube auch Nikon wird es nicht an die große Glocke hängen, wenn die Produktion ausläuft, denn man will ja auch die vorhandenen Bestände noch gut an den Mann bringen. Aber als ich mir Gedanken darüber gemacht habe, möchte ich sie haben oder nicht, habe ich mal gemerkt, wie stark diese Kamera polarisiert. Und sowas habe ich bis jetzt immer nur von der Politik, von Parteien oder auch von dem Musikgeschmack der einzelnen Menschen kennengelernt. Die einen findet etwas ganz sensationell und andere sind total dagegen und finde es schlecht und es wird niedergemacht und das habe ich also bei Kameras noch nie so gemerkt und auch als wir sonst immer über Nikon und Canon und so im Vergleich gesprochen haben und jeder macht mal einen lustigen Witz, aber was da momentan losgetreten wird über die Nikon D800, das habe ich so noch nicht mitgekriegt, auch in den Foren und bei Facebook und wo überall darüber diskutiert wird. Und ich glaube, dass der Grund für diese Polarisierung war, dass jeder, der mit dieser Nummer 800 eine gewisse Kamera verbunden hat, etwas anderes erwartet hat. Jeder hat geglaubt, Nikon bringt jetzt eine Kamera auf den Markt, der sozusagen der Nachfolger von der D700 ist, also vielleicht eine verbesserte D700 mit etwas besserer ISO-Leistung, vielleicht ein paar Megapixel mehr, so zwischen 16 und 20. Und dann auch eine Videofunktion und ja, denkt man so wie bei den Apple-Geräten, Funktion verbessert, Preis bleibt annähernd gleich. Aber diese vielen Erwartungen wurden dann mit den Vorstellungen oder mit der Vorstellung der neuen Kamera eigentlich gar nicht erfüllt. Und viele derer, die dann jetzt auf endlich eine neue Vollformatkamera gewartet haben, sind von den Fakten total enttäuscht. Und ich möchte jetzt einfach mal darüber so berichten, wie mein erster Eindruck von der Kamera ist, ohne dass ich euch jetzt oder auch dir, Stefan, jetzt irgendwie erzähle, was man in den ganzen Datenblättern und Foren schon lesen kann, was die Kamera alles kann und was sie nicht kann, sondern ich will euch einfach mal von den Erfahrungen berichten, die ich jetzt gemacht habe und einfach mein subjektives Urteil dazu mal beitragen.
Ja, dann leg mal los.
Also in der Kritik steht ja erstmal der Bildsensor mit einer Auflösung von 36 Megapixeln. Dreimal so viel wie bei der D700. Man hört und liest ständig davon, dass so viele Pixel auf so wenig Raum sicherlich ein total schlechtes Rauschverhalten mit sich bringen und riesige Daten verursachen. Ich habe mal geschaut, wie groß die Fläche des Sensors ist. Ein Vollformatsensor hat ungefähr 8,6 Quadratzentimeter und der DX-Sensor hat ungefähr 3,8 Quadratzentimeter. So, wenn also bei der D7000 16 Megapixel auf 3,8 Quadratzentimeter passen, entspricht das etwa 4,2 Megapixel pro Zentimeter, pro Quadratzentimeter. Und das sind eben bei der Sensorgröße eines Vollformatsensors 36 Megapixel, also gleiche Pixelanzahl pro Quadratzentimeter. Und ich hatte jetzt auch keine Lust, dann Testfotos zu machen. Hier mach mal bei ISO 4000, 5000, 6000 dann Testfotos, sondern ich habe einfach mal in der Kirche fotografiert. Ich habe vor dem Hochzeitsshooting, was ich neulich hatte, bin ich einfach in die entsprechende Kirche gegangen und habe mal bei unterschiedlichen Helligkeitseinstellungen, bei unterschiedlichen ISO-Werten Testfotos gemacht und ich habe gemerkt...
Die hast du mir ja gezeigt an den Fürstenegger-Fototag.
Ja, genau. Und ja. Die Bilder, selbst bei ISO 4000, waren super. Es gibt ein leichtes Bildrauschen, was ich in voller Auflösung hier bei 36 Millionen Pixeln sehe. Natürlich an meinem großen iMac, was ich aber definitiv überhaupt gar nicht sehe, selbst wenn ich es auf DIN A4 später entwickeln lasse und was ich auch überhaupt nicht sehe, wenn ich es zum Beispiel in Lightroom ganz leicht entrausche. Ich habe da mal den Schieberegler von 20 auf 100 Punkte gestellt und die Bilder waren in dem Fall dann total rauschfrei. Ich bin also wirklich da in der Lage, auch bei schwierigen Lichtverhältnissen mit hohen ISO-Werten zu arbeiten und wirklich ganz hervorragende Bilder zu bekommen. Ja, zurück zur Kritik. Die Dateien wären gigantisch groß. Es ist sicherlich richtig, dass die RAW-Dateien bei 36 Megapixel in Auflösung sehr groß sind und auch dem Rechner viel Leistung abverlangen. Aber für das typische Brautpaar-Shooting und diese üblichen Familienbildern mit vielleicht den Trauzeugen noch dabei, ist die Qualität wirklich grandios. Hier kann ich auch nachträglich mal beschneiden oder das Bild gerade rücken, wenn ich die Kamera im Eifer des Gefechts mal wieder nicht ganz gerade gehalten habe. Stört mich ja grundsätzlich erstmal nicht, aber wenn man dann vor einem schönen Fachwerkhaus steht oder man hat einen Baum im Hintergrund und man sieht dann wirklich, dass das Bild etwas schief ist, kann ich das wieder gerade rücken, ohne dass mir da viel Substanz verloren geht.
Hast du mal geguckt, wie groß so ein JPEG oder ein RAW ist, was da hinten rausfällt?
Ja, das hängt immer davon ab, was ich für eine Struktur im Hintergrund habe. Also mal waren es 35 Megabyte, mal waren es 52, 53 Megabyte. Also ich lande immer irgendwas so bei, also im Schnitt schätze ich mal so bei Mitte 40.
Für ein RAW-Bild.
Für ein RAW-Bild. Und wenn ich dann auf JPEG bei hoher Qualitätseinstellung gehe, bin ich vielleicht so bei 14 Megapixeln. Und das ist, ja, und diese 14 Megapixel, das ist dann vielleicht...
14 Megabyte.
14 Megabyte. Und das ist dann von der Größe her ja 2 bis 3 Mal so groß, wie ich es bei den... RAW-Bildern von der Nikon D7000 habe. Gut, es ist einfach größer.
Ja, das muss man wissen. Wenn man sich so eine Kamera kauft, braucht man halt auch ein bisschen Festplattenspeicherplatz. Aber das ist ja jetzt, sag ich mal, kein grundsätzlicher Nachteil der Kamera.
Nee, also was ich eben gemerkt habe bei der Nachbearbeitung dieses Hochzeitsshootings, dass ich da wenn ich in das Bild reinzoomen kann, wenn ich da vielleicht Hautunreinheiten nochmal kaschieren möchte, dass ich da einfach deutlich mehr Möglichkeiten habe, als wenn ich mit 12 oder 16 Megapixeln arbeite. Und auch beim Schärfen eines Bildes, da habe ich einfach viel mehr Bildinformationen, um detaillierter an das Bild heranzugehen. Darüber hinaus, auch wir sprachen eben schon über den Dynamikumfang, ist der Dynamikumfang der Kamera also so für mein subjektives Empfinden deutlich besser als das zum Beispiel von der D7000. Also hier ist echt noch von Nikon gearbeitet worden. Ja, und zur Nachbearbeitung, wenn ich die Bilder auf dem Rechner habe, ich merke schon in Lightroom, wenn ich die Bilder importiere oder importiert habe und die Vorschauen berechnet werden, dass dieses Berechnen der Vorschauen schon deutlich länger dauert als bei einer DX-Kamera. Und wenn ich so gewohnt bin, zwischen den fertig Vorschau berechneten Bildern hin und her zu switchen, dann dauert das beim 12 oder 16 Megapixel Bild nur ein paar Zehntelsekunden. Und bei 36 Megapixel RAW Bild, da muss ich schon 2 bis 3 Sekunden warten, bis das Bild dann völlig klar aufgebaut ist. Ich habe jetzt einen 3 Jahre alten iMac hier vor mir. Du hast jetzt ein neueres Gerät, da wird wahrscheinlich die Rechenzeit noch weiter verkürzt sein. Aber das ist schon was, was sich so bemerkbar macht. Aber auch da kommt es immer darauf an, für welchen Anlass fotografiere ich da. Wenn ich jetzt ein Hochzeitsshooting habe, also die Brautleute, die irgendwo im Park stehen oder in irgendeinem schönen Gebäude, dann sind das ja nicht 500 Bilder, die ich alle nach und nach bearbeiten will, sondern ich suche mir eine gewisse Anzahl von Bildern aus, die ich bearbeite. Und für diesen Aufwand ist das auch in Ordnung. Dann warte ich halt mal 2-3 Sekunden, bis ich zum nächsten Bild komme, denn die Bearbeitungszeit am Bild ist ja deutlich länger als das Sortieren vorher. Also von daher habe ich da überhaupt keinen großen Nachteil jetzt so gemerkt.
Mhm. Und wenn du jetzt mit weniger Auflösung fotografieren möchtest, welche Einstellungsoptionen bietet dir die Kamera da? Weil man kann ja einfach eigentlich dann auch sagen, wenn mir die Datenmenge zu groß ist für den normalen Einsatz, dann schraube ich ein bisschen runter.
Ja, das Problem, was ich dann auch festgestellt habe, ist, dass du in RAW immer nur mit voller Auflösung fotografieren kannst. Also die Kamera bietet schon die Möglichkeit, im JPEG-Modus 3 verschiedene Bildgrößen zu fotografieren. Dann werden wahrscheinlich irgendwelche Megapixel zusammengerechnet oder immer nebeneinander liegende Pixel zusammengerechnet. Und da bist du dann einmal, ich habe es nicht genau im Kopf, aber ich glaube, die mittlere Bildanzahl müsste sowas bei 24 Megapixel liegen und die kleine ungefähr 16 Megapixel. Mhm. Und neulich hatten wir ein Familientreffen und da habe ich dann einfach, um die Kamera besser kennenzulernen, habe ich dann einfach da mit fotografiert und bin einfach auf mittlere Bildgröße gegangen im JPEG-Modus und das war ganz klasse. Der Vorteil ist eben, im Vergleich zu einer DX-Kamera, dass du diesen Look der Vollformat-Kamera hast, dass du also halt mit einem 24-70 Objektiv wirklich bei 24 mm schon so einen gewissen Weitwinkel-Look hast, den du natürlich bei einer DX-Kamera nicht hast, wo du dann in irgendeinem Gebäude denkst, Mensch, ich müsste noch mal einen Schritt zurückgehen, kann ich aber nicht, weil hier mein Weitwinkel hier erreicht ist. Und also für gerade Fotografieren in Gebäuden ist das natürlich klasse, wenn du einen Vollformatsensor hast. Und natürlich die Freistellung ist nochmal eine ganz andere mit einem Vollformatsensor, als wenn du mit einem DX-Sensor arbeitest. Auch hier, klar, das ist jetzt wieder Jammern auf hohem Niveau. Bloß gerade beim Hochzeitsshooting, wenn ich sage, Mensch, das sieht total klasse aus, wenn der Hintergrund so schön verschwimmt, das ist schon einfach ein großer Unterschied im Vergleich zu einer DX-Kamera.
Ja, das ist einfach, muss man so hinnehmen, als DX-Kamera-Besitzer.
Genau, ja. Ja, wie du schon gesagt hattest, also die Kamera bietet verschiedene Bildgrößen und Qualitäten an. Ich kann also im JPEG-Modus da 3 verschiedene Megapixelgrößen auswählen und kann dann auch nochmal wählen zwischen hoher Qualität, mittlerer Qualität und reduzierter Qualität. Mittlere Qualität wird wahrscheinlich für die meisten Ansprüche genügen. Bloß wenn ich mir so eine Profikamera hole, dann werde ich wahrscheinlich auch nicht die Fotos in so einem Modus machen, wo die Bilder wirklich sehr stark komprimiert dann aufgezeichnet werden.
Ja, ich meine, gut, das ist ja auch das, was uns dann manchmal Spaß macht, das Letzte auszureizen und so schauen, was geht, was man machen kann. Und da ist das natürlich dann sensationell. Ich fotografiere eigentlich auch immer bei meinen Kameras in voller Auflösung. Ausnahme sind Timelapse-Aufnahmen. Wenn ich sowieso weiß, ich mache da nachher maximal ein 1080 Bild draus, dann muss ich ja nicht mit 3000 Pixel Kantenlänge oder sowas aufnehmen, wird eh alles runtergerechnet. Da nutze ich dann manchmal die kleineren Auflösungen, um auch Speicherplatz zu sparen.
Es ist ja auch immer so die Frage, womit vergleicht man die Aufnahmen oder auch womit vergleicht man seine Arbeitsschritte? Bislang sind wir bei den bisherigen Auflösungen immer davon ausgegangen, klar, wir fotografieren in RAW. Speicherplatz spielt keine Rolle und umwandeln können wir immer noch. Und bei so einer großen Pixelanzahl überlegt man sich's dann doch. Und ich muss sagen, ich bin wirklich auch mit den JPEG-Bildern total zufrieden und selbst bei den Bildern in hoher oder mit geringer Kompression, bei den hochqualitativen JPEGs, kann ich mit Lightroom auch noch so viel wieder aus dem ausgebrannten Bildteilen wiederherstellen, dass ich da so, wenn es nicht unbedingt jetzt ein Kundenauftrag ist, der wirklich professionell sein muss, wirklich noch ganz tolle Ergebnisse rauskriegen kann.
Ja, das hört sich doch gut an.
Ja, also absolut praktikabel und dann gewöhnt man sich halt an, wenn man nur mit einer Kamera unterwegs sein will, wenn man nur ein Gehäuse mitnehmen will, ja, dann stelle ich halt um und gehe mal auf JPEG. Außerdem habe ich ja noch die andere Möglichkeit, den Crop-Sensor einzustellen. Ich kann jetzt also auch sagen, ich möchte mit dem Crop-Faktor 1,5, also entsprechend DX-Format, fotografieren. Dann erscheint im Display, also im Sucher, ein kleiner Rahmen und dann weiß ich halt, alle Bilder, die jetzt gemacht werden, werden nur innerhalb dieses Rahmens aufgezeichnet. Das war jetzt für mich noch keine Option, weil mich das einfach gestört hat, mit so einem Teilergebnis aus dem Sucher zu arbeiten. Das war einfach, hat mir nicht gefallen. Und deswegen bin ich dann einfach dazu übergegangen, doch im Vollformatmodus zu bleiben und dann die Bildgröße dann herabzusetzen. Also die Auflösung herabzusetzen, genau. Ja, ein weiteres Highlight bei der Kamera ist die Videofunktion. Und die Entwicklung ging ja von der D90 als erste Kamera mit Videofunktion, dann über die D7000. Bei der D90 hatte man so 5-minütige Sequenzen, bei der D7000 bis zu 20 Minuten. Und hier habe ich die Möglichkeit, bis zu 30 Minuten, also 29 Minuten und 59 Sekunden aufzuzeichnen. Man merkt dann auch schon, dass da irgendwie so eine Grenze ist. Also soviel ich weiß, liegt es daran, dass bei Kameras, die über 30 Minuten oder ab 30 Minuten aufzeichnen, irgendeine rechte Abgabe gezahlt werden muss seitens des Herstellers.
Und ja, aber das war gerade heute Headline in vielen Zeitungen, dass sie das Versuch, glaube ich, jetzt fallen lassen wollen. Das heißt, wir kriegen vielleicht demnächst entweder per Firmware-Update oder bei neuen Kameras auch längere Sequenzen, soweit es die Technik mitmacht, denn weil die Sensoren werden ja doch recht warm, wenn man so lang filmt. Und vielleicht war es manchem Hersteller ja ganz recht, dass es dieses Limit gab, weil er dann einfach auch physikalisch hier nicht weiter experimentieren musste mit der Kühlung des Sensors.
Ja, genau. Wobei, diese langen Zeiten, wir hatten ja neulich schon mal drüber gesprochen, über Konzertfilmerei. Diese langen Zeiten brauchst du ja im Prinzip nur, wenn du lange Sequenzen am Stück wirklich auch brauchst und wenn du ein klassisches Musikstück einfach nicht nach einer gewissen Zeit unterbrechen kannst. Da filmst du natürlich durch. Ansonsten, so im ganz normalen Filmbetrieb, reichen dir meistens wenige Minuten schon aus, um da irgendetwas festzuhalten. Ja, was ganz toll ist, das habe ich jetzt bei den Fürstenecker Fototagen gemerkt, dass die Übergänge zwischen den unterschiedlichen Lichtsituationen deutlich feiner ausfallen. Damit meine ich, dass man bei den älteren Kameras, oder ja, so alt sind es ja noch gar nicht, die Helligkeitssprünge zwischen den einzelnen Blenden oder ISO-Stufen sehr deutlich sieht. Wenn man also von einem Gebäude nach draußen geht, kennt man das ja, dass erstmal draußen alles ganz, ganz hell und furchtbar überstrahlt wirkt. Und dann sieht man, dass die Kamera die Empfindlichkeit nachriegelt auf unempfindlich. Und dann sieht man das an den unterschiedlichen Blendenstufen, dass so klack, 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 klack das Bild immer dunkler wird. Und das sieht natürlich im Vergleich zu so Fernsehbildern, die wir kennen, oder auch sogar unsere Camcorder machen das besser, diese Helligkeitssprünge. Und das ist hier bei der D800 deutlich verbessert worden. Wenn man also dann in die ISO-Automatik geht, um die Helligkeit dann automatisch nachzuregeln, geht das hier relativ weich und deutlich besser als bei der D7000. Das gefällt mir wirklich sehr gut und ja, ich bin da total zufrieden mit den Videoergebnissen. Auch hier ist nochmal eine Verbesserung vorgenommen worden. Du hast es eben bei der Nikon 1 schon gesagt. Jetzt ist auch möglich, in Full HD zu filmen, und zwar auch mit 30 Bildern, 25 Bildern oder 24 Bildern pro Sekunde, und im 720p-Modus sogar mit 60 und 50 Bildern. Und auch hier nochmal der Hinweis auf so Zeitlupeneffekte, die kann man natürlich dann im 720p-Modus realisieren, um schöne weiche Bewegungen dann bei der verlangsamten Bewegung eben zu zeigen. Gefällt mir gut. Und auch das hast du jetzt bei der Nikon 1 schon festgestellt, dass man im Videomodus Blendezeit und ISO verstellen kann. Das war weder bei der D90 noch bei der D7000 möglich. Ich muss jetzt echt überlegen, ob das Blende oder Zeit war. Eine der beiden Einstellungen musste man einstellen, bevor man in den Live-View-Modus ging, und konnte man währenddessen nicht verändern. Und jetzt kann man das eben auch während des Films oder während der Live-View-Modus aktiviert ist, kann man also...
Die Blende konnte man nicht verändern. Man kann, glaube ich, bei der D7000 wohl an der Zeit drehen, aber die Blende bleibt so stehen,
okay,
wenn man in den Live-View-Modus geht. Und das ist cool, wenn das einfach während des Films schnell einzustellen ist.
Ja, das ist also... so für die praktischen Situationen, wo man einfach mal schnell eine Blende ändern muss. Das ist total klasse. Ja, gibt es was Negatives? Natürlich gibt es da was auch. Ihr habt das bestimmt schon in vielen Blogs gelesen oder in anderen Podcasts gehört. Das Display ist einfach noch nicht das Gelbe vom Ei. Es ist, ja, vielleicht ist es sogar das Gelbe. Also es ist momentan einfach zu gelb-grün-stichig. Ich hatte beim Hochzeitsshooting einfach den Eindruck, dass ich einen falschen Weißabgleich eingestellt hatte. Und das war natürlich nicht so. Das Bild sieht hinten auf dem Display einfach so aus, als hätte jemand bei Lightroom den Klarheitsregler ganz nach links gezogen. Also das sieht alles ein bisschen matschig aus und ja, also für mich einfach mit einem Farbstich behaftet. Wenn man sich die Bilder hinten dann hinterher dann auf dem Rechner anschaut, dann ist aber alles wie vorher, wie man auch fotografiert hat. Und ja, das passt schon. Also der Farbeindruck, der ist dann nicht so, wie man das dann auf dem Display sieht. Es war mir nur in dem Fall vor dem Hochzeitspaar immer ein bisschen peinlich. Dann zeigt man die Fotos und man sieht halt, dass die Braut, also vor allen Dingen die Frauen gucken da ja drauf, dass die Hautfarbe einfach nicht mit der Hautfarbe in der Realität übereinstimmt, und fängt man an, sich so zu rechtfertigen, und was eigentlich gar nicht notwendig ist.
Also, das ist schade bei einer so teuren Kamera, ne, dass an so einer Stelle Nikon nicht gut gearbeitet hat.
Ja. Und ich hoffe, dass man das mit einem Firmware-Update beheben kann. Wir sind immer noch bei der Firmware-Version 1.0. Und mal gucken, es ist ja jetzt durch alle Foren gegangen, und mal gucken, ich denke, da wird dran gearbeitet. Vielleicht lässt sich das abstellen. Das wäre schon ganz wünschenswert.
Das ist bei der J1 genau andersrum. Da sieht hinten auf dem Display alles knackig genial scharf aus, und dann weiß man immer nicht so genau, lässt mal am Monitor gucken. Ich finde, die schönt die Bilder hinten drauf sensationell. Und gut, jetzt, naja, nach 4 Tagen habe ich noch kein sicheres Händchen, ob das wirklich passt oder nicht.
Ja.
Aber schade, da könnte Nikon ein bisschen besser arbeiten. Und ich hoffe, sie machen da bei der D800 was, weil eigentlich ist Nikon ja nicht der König in Firmware-Updates, Die sind da sehr, sehr zurückhaltend in ihrer Politik und lassen dann oft die Kamera so, wie sie ist, wenn es nicht gravierende Fehler sind, und bauen das halt beim nächsten Modell ein. Das ist immer schade für die, die dann viel Geld ausgegeben haben für so eine tolle Kamera eigentlich wie die 800.
Ja, ich denke, in diesem Profisegment, da muss schon ein Update kommen. Also denn solche Sachen, die sprechen sich einfach rum, und dann ich glaube nicht, dass sie sich das auf sich sitzen lassen und das einfach hoffen, dass die Käufer dann auf das nächste Modell warten. Also da wird bestimmt noch was passieren. Wo du gerade vom Reinzoomen sprachst, was wirklich klasse ist, dieses eingebettete JPEG in die RAW-Bilder, das ist auch wirklich mit einer deutlich höheren Auflösung jetzt versehen worden. Also man kann wirklich von, wenn man die Schärfe betrachten will beim Shooting, kann man viel, viel weiter in das Bild hineinzoomen und zum Beispiel anhand der Augenbrauen die Schärfe des Bildes beurteilen. Das ist wirklich klasse.
Du, das ist mir schon bei der D7000 aufgefallen. Wenn wir mit iPads arbeiten und man schiebt die Bilder mit diesem Kamera Connection Kit aufs iPad rüber, dann sieht man ja von den RAWs auch nur die eingebetteten JPEGs. Und da habe ich einen Moment gezögert beim ersten Draufgucken, ob er jetzt tatsächlich das RAW geöffnet hat, weil es im ersten Moment doch recht scharf rüberkommt und auch wenn man reingeht und ein bisschen vergrößert, noch was da ist. Aber wenn man sich nachher die Bildgröße anguckt, sieht man, dass es eindeutig das eingebettete JPEG ist, aber er auch bei der D7000 volle Auflösung, nur eben stärker komprimiert. Ich schätze so, dass es Mittel- oder das Small-Kompression, die da drauf liegt, aber die liegt beim RAW mit dabei, die kommt mit, und wenn man dann nur mal ein Bild beurteilen will, kann man da dran schon einiges machen.
Ja, das ist eine deutliche Verbesserung. Ja, ein kleiner zweiter Kritikpunkt, das ist ein Produktionsfehler bei den Akkus. Da wurde von Nikon mitgeteilt, dass da ein Zulieferer wohl nicht gut gearbeitet hat. Und der hat dann bei einigen Käufern dazu geführt, dass sich die Kamera beim Fotografieren aufgehängt hat. Bei mir war das nicht der Fall. Ich hatte aber einen Akku aus der Serie, die da wohl fehlerhaft sein sollte. Und der wurde dann von Nikon per UPS ausgetauscht. Der Fahrer hat dann mir den neuen Akku gebracht und der alte, der wurde dann gleich in so einem Schächtelchen dann mitgebracht. Was mir da mitgenommen, was mir nicht da gut gefällt, ist diese Abwicklung per UPS. Da können auch die Leute von UPS überhaupt nichts für. Aber das ist halt so, dass diese UPS Lager, die gibt's halt nicht wie eine Post in jedem Ort, sondern die sind halt alle paar Landkreise kommt denn mal so ein Standort, und die Fahrer, die fahren dann mit ihren Autos, schwärmen die morgens aus, fahren ihre Route und kommen abends wieder nach Hause. So, und wenn der jetzt bei einem morgen zum 11 vor der Tür steht, weil seine Route einfach immer von Landkreis A nach Landkreis B führt und dann wieder zurück, dann kommt der auch am zweiten Tag, wenn man nicht da ist, auch wieder um die Uhrzeit und am dritten Tag auch, und dann steht man vor der Wahl, muss ich jetzt zum, bei uns sind es fast 50 Kilometer entfernten Lager fahren und muss ich es dort abholen, oder ja, das war alles nicht so optimal, und ich hatte zum Glück an einem Vormittag, konnte ich mir das mit der Arbeit zeitlich so legen, dass ich dann zu Hause fahre und dass ich dann diesen Akku dann in Empfang nehmen konnte. Da hätte ich mir von Nikon eigentlich gewünscht, dass der Kamera-Akku ganz normal mit der Post oder mit DHL geschickt wird und mit dem Freipäckchen das einfach wieder zurückgeschickt wird. Aber dieser Austausch ist natürlich für Menschen, die tagsüber arbeiten, nicht ganz so glücklich. Mhm. Ne, man kann es ja auch nicht einfach beim Nachbarn abgeben, sondern es muss der alte Akku muss wieder abgegeben werden. Und gerade dieser Austausch setzt ja voraus, dass man dann auch wirklich im Haus ist und das dann abgeben kann. Das also so ein kleiner Nachteil, aber das Austauschverfahren, das ging eigentlich sonst sehr schnell, und innerhalb von einer Woche hatte ich einen neuen Akku. Ja, wir haben jetzt gar nicht über alle Punkte der Nikon D800 gesprochen, will ich auch eigentlich gar nicht. Vielleicht habt ihr ja, ihr Hörer, noch Fragen, wie es euch geht. Ich weiß, dass es den einen oder anderen gibt, der auch schon lange mit einer Vollformatkamera geliebäugelt hat, der aber ja mit dem Preis hadert, was ich auch gut verstehen kann. Mein Fazit ist, wer gerne auf Nikon Vollformat fotografieren will und auch auf die Videofunktion nicht verzichten kann, der hat eigentlich zurzeit nur die Wahl zwischen der D4 oder der D800. Die D4 scheidet bei den meisten aufgrund des Preises aus. 16 Megapixel reicht für die allermeisten Fälle sicherlich aus. Als Alternative bleibt nur die ältere D700. Die ist zwar billiger, ist aber bei höheren ISO-Werten längst nicht so gut und bietet auch keine Videofunktion. Dennoch ist die D800 absolut keine optimale Allround-Kamera. Einmal ist sie sicherlich preislich dafür zu hoch angesetzt und die großen Dateien im RAW-Modus sind auch für viele Anwendungen einfach zu viel. Was mich aber überzeugt, das sind die Bilder, die beim Fotografieren herauskommen, also sowohl in Schärfe als auch in Auflösung, bei denen ich immer viel Spielraum in der Bearbeitung und der Korrektur habe. Das Fotografieren ist entgegen vieler Vermutungen überhaupt nicht träge, dass die Kamera also im Hintergrund riesige Daten verarbeiten muss, die sich auf die auf das Fotografieren an sich auswirkt. Also man fotografiert wirklich genauso flink wie mit den etwas darunterliegenden Kameras wie mit der D7000 oder so. Das geht alles sehr, sehr schnell und da gibt es überhaupt gar keinen Nachteil. Wenn ich kein zweites Gehäuse mit mir herumschleppen will und es keine Auftragsarbeit ist, fotografiere ich einfach mit JPEG auf mittlerer Größe und habe weiterhin den Vorteil, den das Arbeiten mit einem Vollformatsensor bietet. Ich bin eigentlich froh, dass ich nicht auf die vielen kritischen Stimmen gehört habe, die ohne die Kamera in der Hand gehabt zu haben, viel Kritik im Internet gepostet haben, sondern ich habe mir einfach selbst einen Eindruck verschafft von der Kamera und bin wirklich sehr, sehr zufrieden damit. Und wenn ich weiß, ich muss bei einer Hochzeit auch mal die Tänze dokumentieren oder die Gratulation, wo es eben nicht darauf ankommt, dass das Bild nachher in DIN A3 über dem Bett hängt oder irgendwie sowas, dann fotografiere ich einfach mit der D7000 und habe die besten Bilder und eben nur für diese Bilder, die wirklich nachher in größerer Auflösung dann ausgedruckt werden sollen oder die in größeren Format ausgedruckt werden sollen, nehme ich die D800 und ansonsten, wenn ich keinen zweiten Body da mitnehmen will, dann fotografiere ich einfach JPEG in anderer Größe und dann bin ich super zufrieden mit der Kamera und mein Fazit ist, es war kein Fehler, diese Kamera zu kaufen.
Das hört sich gut an. Also ich habe mir auch schon oft über Vollformat Gedanken gemacht und es ist sicherlich irgendwann auch mal mein Wunsch, meinen Full-Frame-Sensor zu haben. Und die D800, ich habe sie auch bei dir in Fürsteneck in der Hand gehabt und angeschaut, ist wirklich, ich finde, es ist ein feines Gerät und es bietet auf jeden Fall, wie du jetzt gesagt hast, genügend Möglichkeiten, um gute Fotos zu machen. Ja, jetzt haben wir heute unsere Zuhörer ein bisschen mit Kameraberichten und Technik gequält oder vergnügt. Das kommt immer drauf an, was ihr gerne bei uns hören wollt. Aber wir haben jetzt noch ein Highlight zum Abschluss. Und da würde ich aber gerne noch trotzdem mit dir ein bisschen drüber reden, Tino. Der Christian Irrgang, Profifotograf, wenn man Profi so definiert, dass er seit Jahrzehnten davon lebt. Und ist jemand, der viel in Stern, Geo und solchen Magazinen veröffentlicht hat an Reportagen. Aber eigentlich bekannt geworden ist er durch seine Fotografien von Bundespräsidenten. Und hier im Speziellen Johannes Rau und Horst Köhler. Und da hat er uns ja auf den Fürstenegger Fototagen einen Einblick in seine Arbeitsweise und in die Geschichten hinter den Bildern gegeben. Von fast 2 Stunden mit einem Fotovortrag. Wie fandest du das, Tino?
Ich fand es beeindruckend. Was mich beeindruckt hat, dass wir bei dieser Fotografie, es geht um Dokumentation. Und in vielen Fällen, wenn wir künstlerisch fotografieren wollen, achten wir darauf, dass es einen goldenen Schnitt gibt. Wir achten darauf, wie der Vordergrund und der Hintergrund miteinander harmoniert. Oder wir achten darauf, wie sehr der Hintergrund freigestellt ist. Also es gibt unheimlich viele Parameter, die man so bei dieser Fotografie in den Blick nimmt. Und Christian Irrgang fotografiert natürlich beim Dokumentieren ganz anders. Da gibt es ganz andere Kriterien, die bei der Fotografie da wichtig ist. Da ist es überhaupt nicht wichtig, dass das, dass da ein Bundespräsident schön freigestellt ist, wenn er irgendwo eine Rede hält, sondern da ist es vielleicht auch wichtig, den äußeren Rahmen scharf dargestellt zu bekommen. Oder da ist es auch wichtig, dass man vielleicht noch andere Reporter und Journalisten mit im Bild hat und ach, das sind
ja, oder manchmal sind die Szenen eben so einmalig, dass es wichtig ist, die Szene zu haben. Und ob jetzt die Füße abgeschnitten sind oder nicht, spielt in dem Moment gar nicht so eine große Rolle.
Ja, auch die Perspektiven. Also da hatten wir eine Perspektive, wo man Johannes Rau so halb in die Nasenlöcher gucken konnte, weil er einfach von unten fotografiert hat. Aber hätte er nicht von unten fotografiert, hätte man zum Beispiel die Reichstagskuppel überhaupt nicht mit im Bild gehabt. Und so würden wir nie fotografieren, weil wir natürlich irgendein Modell, was wir fotografieren, nicht in die Nase fotografieren wollen. Aber in diesem Fall war es überhaupt nicht schlimm und man hat viele andere Dinge in dem Bild beobachtet und sich an solchen Kleinigkeiten überhaupt nicht gestoßen. Und das war für mich unheimlich anregend, dass man auch nochmal bei so einer Dokumentation von dem Leben eines Menschen einfach anders zu Werke geht, als wenn man jetzt irgendwelche Hochzeitsbilder oder Modellbilder oder was auch immer schießt.
Ja, und wir hatten die Gelegenheit, mit Christian ein kurzes Interview zu führen, was ihr jetzt zum Abschluss bekommt von uns. Und das sind so 7-8 Minuten über das, was ihm beim Fotografieren wichtig ist. Und ich finde, er sagt da sehr, sehr kluge Sätze. Und es hat uns großen Spaß gemacht. Danke nochmal, Christian, dass du so bereitwillig dein Wissen geteilt hast und auch mal so die Geschichten dahinter erzählt hast. Es war ein wirklich sehr anregender, fantastischer Abend. Und ja, so endet heute unsere Folge. Für alle, die den ganzen Technikblock durchgehalten haben, jetzt ein kleines Schmankerl der Profifotografie.
Hallo liebe Hörer, wir sitzen hier an den Fürstenegger Fototagen zusammen mit Christian Irrgang. Christian hat am Auftaktabend einen Vortrag für uns gehalten über seine Arbeit. Er ist bekannt für Fotografien von Bundespräsidenten. Du hast einige Bundespräsidenten begleitet. Wir haben gestern Abend ganz viel Bilder von Johannes Rau und Horst Köhler gesehen, die du intensiv begleitet hast. Und die ganze Gruppe war sehr beeindruckt von deiner Arbeit. Und wir haben jetzt mit Fotopodcast die Möglichkeit, mal ein kleines Interview zu führen. Und Christian, meine erste Frage an dich war, wenn ich die Bilder so gesehen habe, du warst sehr nah an den Menschen dran und die haben dir ein gewisses Vertrauen entgegengebracht. Du durftest ins Arbeitszimmer, teilweise durftest du in Privaträumen fotografieren, du warst auf Reisen in den Flugzeugen dabei. Wie ist das, wenn man so Vertrauen geschenkt bekommt, aber andererseits einen Auftrag im Kopf hat, den Wunsch nach einem besonderen Bild, das dann natürlich auch zu veröffentlichen? Wie ist das in deiner Arbeit?
Zeit ist eigentlich der wesentliche Faktor. Man kann wirklich beim besten Willen nicht erwarten, dass ein Mensch, ob er nun Politiker ist oder ein ganz normaler Mitbürger, dass der einen wildfremden Mann, der noch dazu mit einer Kamera ausgerüstet ist, sofort mit offenen Armen empfängt und ihm Zutritt in alle Lebensbereiche und Räume und auch Privaträume gestattet, weil er ja gar nicht weiß, wie tickt der Mann, was macht er mit den Fotos, wie benimmt er sich, kann er mit Messer und Gabel essen, ist das überhaupt ein Mensch, der mir persönlich sympathisch ist oder so. Das ist ein wesentlicher Faktor. Man muss sich ranrobben ein bisschen. Man muss den Leuten zeigen, wie man arbeitet. Auch mal demonstrativ die Kamera beiseite legen, damit die merken, der geht mir nicht mehr als nötig auf den Wecker. Und dann irgendwann kommt man so weit, dass man entweder selbst die Frage stellt und stellen kann und sagt, ich möchte doch mal, können Sie sich das vorstellen, dass Sie mal zusammen, dass ich Sie mal im Urlaub besuche, in Ihrem Ferienhaus zum Beispiel oder sowas. Und manchmal kommt es dann auch so weit, dass sie sagen, sie wollen doch sicher noch mal bei mir zu Hause fotografieren. Was machen wir denn da? Wie können wir das hinkriegen und so? Also das ist eine Sache, die sich entwickeln muss. Und dazu gehört allerdings auch in meinem Fall, denn ich lebe ja von dieser Fotografiererei, ein Auftraggeber, der bereit ist, diese Zeit zu investieren und mir diese Zeit zu geben und auch zu bezahlen und nicht erwartet, dass ich nach zwei Tagen, die ich mit jemandem unterwegs war, gleich mit den intimsten Privatfotos oder Fotos aus Rückzugsbereichen nach Hause komme, sondern ich muss die Gelegenheit haben, im Laufe der Zeit mit diesem Menschen soweit ein Vertrauensverhältnis aufzubauen, dass ich nachher auch in diese Bereiche reingucken darf.
Du hast gerade Auftraggeber genannt. Das würde mich nochmal interessieren. Du hast jetzt an Buchprojekten über diese beiden Bundespräsidenten gearbeitet und tatsächlich dann auch schöne Bücher veröffentlicht. Hast du vorher einen Auftrag in der Tasche von einem Verleger, der sagt, ich finanziere dir jetzt das Jahr, die Reisen und das Mitfahren? Oder musst du sehr viel selber vorstrecken und einfach erstmal in Vorleistung gehen, um mit Bildmaterial dann zu einem Verleger oder irgendwo hinzugehen und zu sagen, ja, das würde ich gern realisieren? Wie funktioniert sowas im wirklichen Fotografenalltag?
Also der Begriff Verlag oder Verleger kommt ja von Vorlage und im Grunde sollte es so sein, dass ein Verlag in Vorlage geht und dem Autor, ob es ein Schreiber oder ein Fotograf ist, ein Projekt finanziert. Also das ist aber leider überhaupt nicht mehr der Fall. Die wollen im Grunde, dass man selber das Geld mitbringt. Ich habe die Geschichten gehört oder ich weiß von Fotografenkollegen, die sich verpflichten mussten, dass sie eine Anzahl von Büchern selber kaufen, bevor der Verlag überhaupt bereit war, so ein Buch zu drucken. Und die sitzen jetzt auf irgendwie einem Stapel von 500 Büchern, die sie eigentlich nur verschenken können. Bei mir ist es anders gewesen. Bei Rau war es zum Beispiel so, dass ich viele Sternaufträge hatte und erst spät auf die Idee gekommen bin, aus diesem ganzen Bildmaterial ein Buch zu machen. Und dann hatte ich das Glück, einen Verlag zu finden, der mit diesem Fertigmaterial dann aus diesem Fertigmaterial ein Buch gemacht hat. Das heißt, der hatte relativ wenig Aufwand und musste keine Produktionskosten bezahlen. Das kann man nun wirklich noch erwarten, dass die das Layout, den Druck und auch den Vertrieb selber bezahlen. Also das wäre noch schöner, wenn sie das nicht auch noch machen würden. Und bei Köhler war es ganz anders. Da habe ich mir ohne Auftrag Zutritt sozusagen zu Köhler verschafft und habe mir dann Sponsoren gesucht und habe in der freien Wirtschaft Leute gefunden, die aus irgendeinem Grunde eine Beziehung zu Köhler oder auch zu seiner Frau hatten. Also die habe ich mir natürlich auch unter diesem Gesichtspunkt ausgesucht und angesprochen und die waren bereit, Geld zu bezahlen, stehen auch dann in dem Buch drin, als mit einer kleinen Danksagung erwähnt. Und ja, und dann bin ich wieder zu einem Verlag gegangen, also und habe mit diesem fertigen Material dann dem Verlag das auf den Tisch gelegt und habe gesagt, habt ihr Lust, das Buch zu machen? Aber da habe ich aus dem Sponsorengeld alles selber bezahlt. Also auch die Autoren, die geschrieben haben, den Grafiker, die Layouter, die Redakteure, die Bildtexte gemacht haben und auch die Artikel redigiert haben. Und so, das habe ich alles bezahlt aus dem Sponsorengeld selber. Und der Verlag hat dann wiederum tatsächlich nur wieder das gemacht, was eigentlich ein Verlag sowieso machen muss, eben Druck und Vertrieb später auch.
Das heißt, so ein Traumjob als freier Fotograf beschäftigt sich auch sehr viel mit Buchführung, Gelder finden und der Teil der kreativen Arbeit. Wie hoch ist der an so einem Buchprojekt, wenn du dir das jetzt überlegst mit dem ganzen Orga-Bereich im Hintergrund, den du gesagt hast, damit du es überhaupt auf die Beine bekommst? Was ist der Anteil an Kreativität in Prozent an so einem Buch am Ende?
Naja, letztendlich ist schon der größte Teil der gestalterische, also das Fotografieren oder das direkte Vorbereiten des Fotografierens, also auf Reisen mitfahren und sowas, das macht schon den größten Teil aus. Aber das Akquirieren von Auftraggebern oder auch Geldgebern und so, das gehört dazu. Und das erfordert seinen gewissen oder nimmt auch eine gewisse Zeit in Anspruch. Aber es macht ja irgendwann auch Spaß, wenn man nämlich merkt, dass das funktioniert. Wenn man merkt, dass man die Leute für sein Projekt interessieren kann und dass sie einem quasi nachher irgendwie das auch geben, was man haben will, nämlich ihr Geld.
Jetzt zum Abschluss eine Frage. Du hast so viele Fotoprojekte gemacht. Was ist das, was du am liebsten erinnerst? Was war das schönste Projekt?
Das Fotoprojekt, an das ich mich sehr, sehr gerne erinnere, besonders gerne erinnere, ist aus lange vergangener Zeit. Da habe ich viele Reisereportagen gemacht und da war ich mal eine Woche lang in Marokko im Anti-Atlas-Gebirge in einem Berberdorf. Und da musste man 3 Stunden raufmarschieren. Also die Autorin war dabei und ich, wir mussten auf einem Esel unser eigenes Trinkwasser rauftransportieren, weil wir da oben aus Zisternen nicht trinken durften. Da hätten wir uns sofort fiese Sachen eingefangen. Und das war so weit weg von der Welt, wie wir sie kennen, dass ich da oben nicht nur gerne fotografiert habe, sondern eben auch einfach mich dann hingesetzt habe und abends einfach in die untergehende Sonne geguckt habe und die Stille genossen habe, die sich da ausbreitete. Und dann hatte das aber auch was mit Nähe zu tun, denn diese Leute fanden das natürlich zum Teil gar nicht so witzig, dass da jemand kommt mit der Kamera. Und am ersten Abend wurde ich von einer Frau mit Steinen beworfen, als ich mit meiner Kamera da nur durchs Dorf ging, ohne schon zu fotografieren, aber nur mich zeigte quasi. Und das Schöne war eben, dass man nach 4-5 Tagen, das ist eben auch das, was ich vorhin erzählte, die Frage der Zeit oder der Faktor Zeit spielt eine Rolle. Nach 4-5 Tagen war das für die fast selbstverständlich. Und auch diese Frau hat mich dann gar nicht mehr wahrgenommen oder zumindest nicht als störend empfunden. Und ich konnte auch die fotografieren. Also auch da ist es wichtig, dass man mit viel Zeit und viel Ruhe an etwas rangeht. Und dann kann sich Vertrauen auch entwickeln. Beiderseitig und man kann dann Sachen erleben und fotografieren, die man eben, wenn man irgendwo Hit-and-Run-mäßig auftaucht, niemals erwischen würde.
Vielen Dank für das Interview, Christian. Du hast sicherlich eine Homepage irgendwo, wo man Bilder von dir sehen kann. Wo kann sich der Hörer mal informieren?
Das ist schnell gesagt, www.christianirrgang.de.
Prima. Wir machen einen Link in die Shownotes. Vielen Dank und dann wieder gute Heimreise.
Dankeschön.
Ja, Stefan, vielen Dank für das tolle Interview mit Christian, dass das noch geklappt hat. Er war ja auf den Fototagen auch nur an 2 Tagen anwesend, weil er schon zum nächsten Auftrag musste. Und ja, toll, dass wir den Eindruck jetzt noch mit im Podcast hier drin haben. Ich denke, das war's heute mit der Folge. Wir haben uns eigentlich hier nur eben getroffen bei Skype und haben gedacht, ach komm, wir nehmen eben mal schnell was über die Nikon 1 und die D800 auf. Wenn ich auf unseren jetzigen Aufnahmestand gucke, haben wir völlig überzogen, aber manchmal unterhält man sich gerade gut und dann dauert es halt mal länger. Finde ich gar nicht schlimm.
Wir sind ins Plaudern gekommen.
Genau. Prima.
Ja, aber vielleicht habt ihr doch das eine oder andere mitgenommen und für die Leute, die sich halt immer schon mal für diese Kameras interessiert haben, war es bestimmt interessant. Wenn ihr Fragen habt, wie Tino das gesagt hat, schickt uns eine Mail. Wir beantworten die gern auch zu den beiden Kameras. Und ansonsten wünschen wir euch einen schönen Frühsommer mit viel Fotoerlebnissen, am besten draußen. Tschüss.
Tschüss und bis bald.
Ja, von wegen Schluss, so hatten wir uns das gedacht, aber wie gesagt, jetzt kommt das angekündigte Interview von Tino mit Stefan. Viel Spaß dabei.
Fürstenjäger-Fototage 2012.
So, liebe Hörer, wir begrüßen jetzt den Stefan Litschke aus Kloppenburg. Den Stefan kennt ihr vielleicht noch aus dem letzten Jahr. Da haben wir beide uns miteinander schon unterhalten, als wir beide als Teilnehmer bei den Fürstenecker Fototagen 2011 uns dort kennengelernt haben. Stefan ist schon ein langjähriger Fotopodcast-Hörer und auch in diesem Jahr haben wir uns in Fürsteneck wieder getroffen. Auf unterschiedlichen Workshops sind wir gewesen und ich denke, da können wir euch mal einen kleinen Austausch hierzu präsentieren, wie eben so diese Fürstenecker-Fototage aus Teilnehmersicht auch stattgefunden haben. Ja, Stefan, erstmal hallo.
Ja, hallo Tino.
Und ja, du kannst ja mal aus deiner Teilnehmersicht erstmal berichten, an welchen Workshops hast du teilgenommen, was hat dich überhaupt dazu bewogen, wieder an den Fürstenecker-Fototagen teilzunehmen? Du bist ja ein Teilnehmer, von dem ich sagen könnte, du bist auch durchaus in der Lage, selber Workshops anzubieten oder hast vielleicht auch an der Burg Fürsteneck schon Workshops angeboten. Ja, was hat dich dazu bewogen, wieder teilzunehmen?
Also mir gefällt einfach bei der Burg Fürsteneck natürlich die Atmosphäre auf der Burg und die in allererster Linie das Treffen mit den anderen Hörern. Das macht unheimlichen Spaß. Und es ist ja nicht nur Workshop, es ist ja auch noch vor und nach den Kursen und den eigentlichen Workshops dann der Austausch im Gewölbekeller, wo man gemütlich bei einem Bier sitzend sich mal mehrere Stunden über Fotografie unterhalten kann. Von den anderen halt Ideen aufgreift oder irgendwie sich mal eine bestimmte Sache angucken und zeigen lassen kann. Das ist jenseits von dem Rahmenprogramm immer eine willkommene Gelegenheit, da auch noch was Neues zu lernen. Also ganz fantastisch, die Atmosphäre und natürlich, es sind immer ein großer Anteil auch an Fotopodcast-Hörern dabei und ein paar Leute, denen man so vielleicht schon mal im Netz begegnet ist oder eben sich gerade fragt, warum man denen noch nie begegnet ist, weil die einfach so gute Sachen machen und zeigen können, dass die eigentlich auch wie ein paar andere Teilnehmer mit Sicherheit irgendwie einen Workshop leiten könnten oder wo man dann mal nachfragen kann, wie hast du das denn gemacht? So.
Ja, tolle Rückmeldung. Ich hatte eben schon mal gesagt, ich hatte dich schon mal im Programmheft der Burg Fürsteneck mit einem Fotoworkshop gesehen. Was hast du da genau gemacht?
Also der Workshop findet noch statt. Der ist dieses Jahr im November. Ich meine irgendwas um den 20. November rum, so ein Wochenende. Und da geht es um Porträtfotografie im Allgemeinen und ganz besonders um Sachen, um ein besonderes Porträt hinzubekommen. Also da bin ich mir mit der Marion Lusa einig geworden, dass das irgendwie vielleicht nichts ist, um das übers Knie zu brechen, sondern irgendwie, um da jeden ranführen zu können, halt ein bisschen mehr Zeit. Ich glaube, aktuell ist das auch noch so, dass es auch noch haufenweise freie Plätze gibt. Also, das ist noch von einem sicheren Stattfinden entfernt. Aber im Großen und Ganzen bin ich da zuversichtlich, weil bis November ist da noch eine lange Zeit.
Genau, man kann eben noch sagen, die Marion Lusa ist die stellvertretende Direktorin der Burg Fürsteneck und dort hauptberufliche Dozentin auch, fotografiert auch selber und hat dann ihre Leidenschaft zur Fotografie dort immer schon in die Fürsteneck Fototage mit eingebracht und eben auch einen ganz tollen Organisationsrahmen dort geschaffen. Ja, wer vielleicht Interesse bekommen hat, an diesem Workshop mit dir teilzunehmen, der kann sich ja über dich schon mal informieren. Wir werden das mal verlinken. Du hast eine eigene Homepage und man sieht dort wirklich so einige an schon eindrucksvollen Porträts, die du gemacht hast von Menschen in ganz verschiedenen Situationen. Da kannst du ja vielleicht auch mal gerade was zu sagen.
Ja, also viele von den Fotos sind aus einem Fotoprojekt, wo ich meine Arbeitskollegen fotografiere. Das ist läuft jetzt seit fast 2 Jahren. Die Idee ist geboren zusammen mit einem Arbeitskollegen, der von Anfang an dabei war und immer mitgemacht hat. Und es ist im Laufe der Zeit irgendwie eines meiner Lieblingsprojekte geworden, weil da passieren halt ganz unglaubliche Sachen. Und das, was da so passiert, ist im Wesentlichen, dass man feststellt, dass das Fotografieren die allergeringste Arbeit ist, sondern dass man eigentlich mehr Probleme damit hat, dass die Leute keine Fotomodelle sind und erstmal kamerascheu sind und man die ein bisschen überreden muss und man irgendwie keine Location hat und man hat keinen Visagisten und es gibt keinen Friseur und es gibt keine 20 Assistenten, die alle mitmachen, sondern man muss also selber irgendwie dieses Pferd aufzäumen und dann damit laufen lernen und reiten lernen und sich bewegen lernen. Und das ist eben irgendwie eigentlich so die große Kunst bei diesem Projekt gewesen, dass da natürlich noch irgendwie super schöne Fotos bei rumgekommen sind und die Leute halt auch immer total begeistert sind, ist dann ein angenehmer Nebeneffekt. Aber das war schon eine Umstellung, dann zu sehen, okay, das sind keine Models. Ich muss vielleicht was anders machen, als ich das sonst machen würde. So, das ist so ganz grob das Projekt. Und ich versuche halt bei dem Workshop halt das, was ich dabei gelernt habe und das, was ich so meine, aus den Jahren davor an Erfahrung mit eingebracht zu haben, dann auch irgendwie zu vermitteln und ein bisschen halt vorzuführen und vielleicht die eine oder andere Sache aus dem Nähkästchen zu plaudern, die da auf dem Bild später nicht mehr zu sehen ist.
Mhm. Ja. Was ja, wer dich da mal besuchen will auf der Homepage, kann das tun. Ich habe gesehen, du hast auch einen Blog, auf dem du so die aktuellen Ereignisse dokumentierst und bist auch bei Google und bei Flickr und über Twitter zu finden. Also auch in vielen Punkten erreichbar und man kann sich halt seinen Eindruck dann machen. Ich finde, es sind jedenfalls sehr beeindruckende Fotos und ich habe die Fotos ja auch nochmal alle in groß sehen können, als du die dann bei den Fürstenecker Fototagen in deiner großen Präsentationsmappe dort ausgestellt hast. Und ja, wäre schön, wenn dieser Workshop eben stattfinden würde und du dann eben ja den Teilnehmern so ein bisschen was von dem mitgeben kannst, was du uns schon auf den Fürstenecker Fototagen gezeigt hast. Jetzt würde mich noch interessieren, diejenigen, die das die sich vielleicht überlegen, ob sie an so einem Workshop teilnehmen und die vielleicht deine Fotos sehen, die doch sehr professionell aussehen. Was muss so ein Teilnehmer mitbringen? Also vielleicht nicht nur an Hardware, sondern auch an Wissen, an Vorkenntnissen.
Also ich denke, dass der ideale Teilnehmer seine Kamera im manuellen Modus bedienen kann. Das ist einfach irgendwie die Grundvoraussetzung oder es macht sehr leicht, wenn man dann ein bisschen interessanteres Licht versucht zu erzeugen oder bestimmte Techniken demonstriert werden, wenn man dann irgendwie ein bisschen schon mal sich mit dem manuellen Modus befasst hat und weiß, in welche Richtung die Blende auf und zu geht oder die Verschlusszeit sich verknappen und beschleunigen lässt oder halt, wie wird an der Kamera die ISO-Empfindlichkeit verstellt. Das sind alles irgendwie so Sachen, die sollten bekannt sein. Und da wird es natürlich irgendwie sehr schwierig, da jemanden von ganz weit hinten abzuholen. Aber auch das ist bei der Burg Fürsteneck und bei den Workshops, die dort laufen, ja nicht unbedingt eine Grundvoraussetzung, dass da nur Leute dran teilnehmen können sollen, die perfekte Fotos machen und noch perfekter werden wollen, sondern es geht ja auch darum, dass man irgendwie ja halt auch, wenn man nur Grundkenntnisse hat, eben woran geführt wird. Das ist bisher auch, denke ich, immer noch gelungen. Und jetzt würde ich einfach mal im Gespräch den Spieß rumdrehen, Tino, weil da bin ich natürlich jetzt als zukünftiger Dozent ganz gespannt, wie deine Erfahrungen dieses Jahr waren, weil du ja dieses Jahr bei den Fürstenegger Fototagen im Gegensatz zu mir, der ich genauso wie du im letzten Jahr nur Teilnehmer war, warst du ja diesmal Dozent.
Ne? Ja, für mich war es das erste Mal, dass ich jetzt im Rahmen der Fürstenegger Fototage eben auch einen Kurs übernommen habe oder zwei Workshops und der Stefan hat mich überhaupt da drauf gebracht oder auch die Marion da drauf gebracht. Wir hatten ja im vergangenen Jahr hier in Vechta einen Fotoworkshop zum entfesselten Blitzen. Und ja, der Stefan sagte, Mensch, das wäre was für die Fürstenecker Fototage. Das haben wir in dem Bereich so noch nicht in dieser Form gemacht. Das wäre mal eine klasse Idee. Und dann habe ich diesen Workshop, den wir da hier in Vechta gemacht hatten, habe ich den ein bisschen weiterentwickelt, so meine Lehren aus dem Workshop gezogen, die wir hier machen konnten. Und dann haben wir versucht, das in dort in der Burg Fürsteneck umzusetzen. Und das war auch eine ganz spannende Geschichte, weil, wie du auch schon gesagt hast, die Teilnehmer auch mit sehr unterschiedlichen Vorkenntnissen ankommen. Und wenn du da beispielsweise mit einer PowerPoint-Präsentation einsteigst oder ja, mit irgendetwas, was die Arbeit des Fotografen dann illustriert, merkst du schon bei der Vorstellung, aha, das wird aufgesogen, das wird verstanden, das wird nachvollzogen, da nimmt jemand seine Kamera zur Hand und vollzieht diese Einstellungen sofort an den Reglern mit. Und ja, es gibt eben auch die Teilnehmer, für die das alles ganz neu ist und die sehr dankbar darüber sind, wenn man ihnen dann vielleicht auch mal an der Kamera nochmal eben die Knöpfe zeigt, wo man auf einfache Art und Weise den ISO-Wert eben hoch oder runter schraubt, wo man bislang vielleicht noch übers Hauptmenü gegangen ist. Also da waren die Voraussetzungen sehr verschieden und wir hatten da eben, ich hatte eben diesen Kurs, den ich zum entfesselten Blitzen gemacht hatte, einmal am Vormittag und einmal am Nachmittag mit unterschiedlichen Teilnehmern. Und ja, der Vormittagskurs hatte dann wieder ein ganz anderes Tempo und auch eine ganz andere Herangehensweise an die Fotos als der Nachmittagskurs, die dann ja auf eine ganz andere Art und Weise an die Bilder herangegangen sind. Und da in Sachen Kamera, Kameratechnik doch andere Erfahrungen hatten und wo man sich wirklich auf die Bildgestaltung noch etwas mehr konzentrieren konnte, als wenn man dann eben noch mit diesen technischen Feinheiten der Kamera zu kämpfen hat.
Ich hatte aber oder meine gesehen zu haben, ich war ja nicht Teilnehmer des Kurses, deshalb, falls der jetzt der ein oder andere verwirrt sein sollte, also ich war nicht beim Tino im Kurs, kann ich gleich auch nochmal was zu erzählen, aber ich meine gesehen zu haben, dass ihr vormittags eher im Gebäude fotografiert hattet, wo so eine alte Burg natürlich unendliche Möglichkeiten an Kulisse bietet. Und nachmittags war das Wetter, glaube ich, ein bisschen, ich sag mal, beständiger. Also es war ja nicht schlechtes Wetter, aber wir hatten irgendwie teilweise ja, war mal die Sonne da, dann war es ein bisschen bewölkt und so weiter. Und nachmittags sah es aber wirklich nach richtig schönem Wetter aus. Und da seid ihr, glaube ich, auch draußen vor die Tür gegangen und habe dann da bei diesen jahrhundertealten Linden fotografiert und sowas, ne?
Ja, das ist auch wieder so eine ganz spannende Erkenntnis gewesen. Letztendlich ist dieses entfesselte Blitzen mit Aufsteckblitzen ja etwas, wo ich ein großer Freund von bin. Man kann eben eine tolle Wirkung erzielen und benötigt ja eigentlich nur wenig Geld, um das eben in die Tat umzusetzen. Und man kann eben mit einem günstigen China-Blitz und einem Schirm und Schirmhalter und einer einfachen Funkauslöser-Einrichtung doch ganz tolle Lichteffekte zaubern. Aber wenn ich damit im Haus fotografiere und ich besitze eben ein einfaches Kit-Objektiv, was ja durchaus in der Praxis gute Aufnahmen machen kann, stelle ich dann doch schon fest, dass einem dann ein oder zwei Blendenstufen fehlen, wenn es darum geht, dass man vielleicht so die Freistellung im Raum erreichen möchte. Wenn ich also weiß, ich positioniere das Modell irgendwo in einem Raum, wo ich den Hintergrund durchaus noch sehe, der einfach durch die Blitze mit aufgehellt wird, dann ist das natürlich ein klasse Effekt, wenn ich einfach mit einer Blende von, ich sag mal, 2,8 fotografieren kann und der Hintergrund verschwimmt einfach so ein bisschen in der Unschärfe. Und wenn da meine kleinste oder meine offenste Blende bei 5,6 liegt, bei einer Brennweite von 50 mm oder etwas drüber, hat man einfach dann nicht mehr diesen Effekt, als wenn man dann ein etwas besseres Objektiv hat. Und das waren so schon so ein paar Eigenheiten, auf die man dann auch eingehen musste und die einen dann auch zu Kompromissen veranlasst hat. Weil es dann einfach heißt, okay, wir sind jetzt zum Beispiel in dieser Gruppe, sind wir zu zweit, zu dritt, zu viert und wir können nicht alle mit unterschiedlichen Einstellungen fotografieren, weil eben der entfesselte Blitz auf eine gewisse Leistungsstufe jetzt mal eingestellt wird, damit alle die Möglichkeit haben, jetzt das Modell auch so zu fotografieren. Ja, dann muss man sich auf einen gemeinsamen Nenner einigen und das ist nicht unbedingt der gemeinsame Nenner, der jetzt ja so den individuellen Geschmack immer treffen kann. Mhm. Aber ich denke, das haben wir trotzdem ganz gut hingekriegt und ja, von vielen Teilnehmern kamen dann eben doch auch durchaus positive Rückmeldungen da über ihre Fotos, die dann dort eben entstanden sind.
Mhm. Der Lehrinhalt, den du dir ausgedacht hattest, lag da jetzt der Fokus auf Porträtfotografie oder auf diesem entfesselten Blitzen tatsächlich?
Es war eigentlich so eine Mischung, denn diese Workshops muss man sich so vorstellen, die beginnen morgens um, 9.30 Uhr, glaube ich, und gehen dann bis 12.30 Uhr. Also 12, man hat drei Zeitstunden, nachmittags hat man eine Stunde mehr, Aber letztendlich schafft man in dieser kurzen Zeit nicht besonders viele. Man muss einfach Kompromisse machen und man muss gucken, was verstärkt man, was kann man in der Gruppe, die man da gerade hat, weglassen. Und letztendlich begann es damit, dass ich den Seminarteilnehmern einfach mal ein paar Eindrücke von meinen Arbeiten gezeigt habe, dass man einfach mal so sieht, welche Lichtwirkung kann man erzielen. Ich habe sie auch dann immer darauf hingewiesen, schaut mal auf die Reflexe, die Lichtreflexe in den Haaren, in den Augen und schaut mal, wo die Schattenwürfe sitzen, zum Beispiel unter der Nase, unterm Kinn und so weiter, dass man einfach schon mal einen Blick dafür entwickelt, wie das Bild von der Lichtstimmung überhaupt komponiert worden ist. Einmal erstmal gucken, wie sieht also das Bild aus und wie habe ich es mit der Positionierung der Blitze erreicht. Das war erstmal so ein Auge für die Gestaltung praktisch bekommen. Das war mir im Prinzip das Wichtigste. Und das Zweite ist dann eben, okay, jetzt muss ich das mit meiner Kamera umsetzen. Und da sind wir sehr, sehr systematisch vorgegangen, dass wir also gesagt haben, zuerst mal muss ich ja die Umgebung in mein Bild mit einbinden, dass ich sage, ich möchte eigentlich das Modell oder die Person, die vor der Kamera steht, die soll sich vom Hintergrund in irgendeiner Form abheben. Und das gelingt einem ja nur, indem man den Hintergrund etwas unterbelichtet und dann eben durch die Hinzufügung des Blitzes das Modell eben etwas aufhält. Und das kann man ja gezielt durch die Lichtsetzung mit den Aufsteckblitzen machen, die dann da entfesselt gezündet werden. Und dann haben wir einfach angefangen, erstmal die Kamera in den manuellen Modus zu versetzen, wie du das ja auch schon gesagt hast, um einfach mal mit einer bestimmten Blende eine gewisse Unschärfe in den Hintergrund zu zaubern. Damit natürlich auch und den ISO-Einstellungen die Hintergrund oder den Hintergrund in eine bestimmte Belichtungssituation zu versetzen, also eine leichte Unterbelichtung, um das Ganze dann mit dem Model dann mit den Blitzen eben das Modell dann korrekt zu belichten. Und wir haben dann auch noch angefangen, den Belichtungsmesser eben mit einzusetzen, dass man nicht alles nur mit Ausprobieren macht, sondern dass man auch einfach weiß, okay, die korrekte Belichtung auf dem Modell liegt jetzt oder findet jetzt bei der und der Blendenstufe oder dem und dem ISO-Wert statt. Aber das war jetzt auch ein Punkt, wo ich gemerkt habe, so irgendwo müssen wir jetzt mal Stopp machen und das sind zu viele praktische Schritte. Das funktioniert dann auch einfach mit Ausprobieren. Und wichtig war mir, dass die Teilnehmer viel Praxis mitnehmen, dass da eben kein stundenlanger Vortrag gehalten wird, sondern dass dann spätestens nach einer Dreiviertelstunde oder Stunde wirklich rausgegangen wird, dass jeder einen Schirm bekommen hat und einen Blitz. Und ja, wir hatten der Michael hatte uns zwei junge Damen besorgt, die uns als Fotomodelle dann zur Verfügung gestanden haben und mit denen wir dann probieren durften.
Ja, das ist ja so oder so irgendwie schon mal eine Riesenerleichterung, wenn man Modelle gestellt bekommt, die dann auch noch sich ein bisschen nett vor der Kamera bewegen und vielleicht nicht sofort ungeduldig werden, wenn das mal nicht sofort auf Anhieb klappt. Weil insbesondere bei so einem Workshop möchte man ja auch die eine oder andere Sache ausprobieren. Und ich habe in meinem Nachmittagsworkshop ja beide Modelle auch noch kurz kennengelernt. Und eins hat ja in dem Nachmittagsworkshop bei uns halt als Modell fungiert. Und das war irgendwie eine angenehme Geschichte, so für alle Teilnehmer da mal ausprobieren zu können, dass da viele Sachen möglich waren, mal durchgetestet wurde und so weiter und so fort. Und dann ist das halt total nett, wenn man da jemanden Geduldigen vor der Kamera hat, der dann irgendwie das so alles so ein bisschen über sich ergehen lässt. Die zwei, die waren ja wirklich mit Spaß an der Sache dabei und haben sich wirklich alle Mühe gegeben, für jeden dann auch nochmal die richtige Pose einzunehmen und genau das Gewünschte da umzusetzen. Das war schon toll.
Ja, vielleicht an dieser Stelle nochmal einen ganz herzlichen Dank an Christina und Friederike, die uns da zur Verfügung gestanden haben. Ich hoffe, dass sie bei den Präsentationen zum Einstieg der Workshops auch selber für sich ein bisschen was mitgenommen haben. Sie haben ja selbst bei Michael selbst auch schon Kurse belegt und Erfahrung sammeln können, aber es ist dann ja immer noch mal ganz schön, wenn man auch noch mal in anderen Workshops da Eindrücke vom Fotografieren bekommt und das eben auch noch mal mit aufnehmen kann. Jedenfalls haben die beiden da wirklich ganz professionell und freundlich und unbefangen mit uns da fotografiert und das hat sehr viel Spaß gemacht und ich habe auch gemerkt, dass das für die Teilnehmer eine ganz große Motivation gewesen ist, wenn man da eine Person hat, die man fotografieren darf, wenn man als Teilnehmer eines solchen Workshops abwechselnd vor der Kamera stehen muss, ist es für den einen oder anderen einfach nicht so angenehm. Ihr hattet, glaube ich, in dem Nachmittagsworkshop auch zwei Teilnehmerinnen, die gerne die Chance genutzt haben, um mal von sich schöne Fotos zu bekommen. Aber das ist ja auch nicht in jedem Fall gegeben.
Ja, das war, ich habe es heute in dem Video gesehen, was, glaube ich, Stefan noch veröffentlicht hat oder Michael. Die waren leider in dem Vormittagsworkshop. Also die zwei Damen habe ich da nicht kennengelernt. Ich habe die halt nur jetzt auch gerade wahrgenommen. Die waren aus dem Teilnehmerinnenkreis. Und haben da irgendwie sich bereit erklärt, dann da auch mal exklusiv vor der Kamera zu stehen und eben nicht selber zu fotografieren, wobei man auf den Videos jetzt auch wieder sehen konnte, dass sie sich auch gegenseitig fotografiert haben. Und zur Ehrenrettung muss ich auch sagen, dass mindestens mal der Gerd und noch ein, zwei andere Teilnehmer aus der Nachmittagsgruppe auch vor der Kamera gesessen haben, um den anderen Teilnehmern auch mal ein anderes Motiv zu bieten. Also jetzt nicht nur immer diese klischeehaften jungen Mädchen, die dann da abgelichtet werden, sondern irgendwie auch mal einen Charakterkopf vor die Kamera zu bewegen.
Das war total klasse und hat dann auch wirklich in den Workshops dann ganz gut geklappt.
Was meinst du denn, was die Teilnehmer von dir jetzt gelernt haben, was sie vorher nicht gewusst haben?
Das kann ich für alle gar nicht so sagen. Ich hatte also Teilnehmer ich benutze das erste Mal meinen manuellen Modus, bis Teilnehmer, ich habe mein eigenes Fotostudio zu Hause und ich dachte, ich mache jetzt mal was zum entfesselten Blitzen.
Okay.
Und da hast du natürlich eine Streuung, dass du eben, der eine Teilnehmer freut sich halt total darüber, dass er endlich mal aus dem Automatikmodus herauskommt und endlich auch mal, vielleicht in dieser tollen Location der Burg Fürsteneck und hier mit den jungen Modellen die Möglichkeit hatte, mal was ganz anderes vor die Linse zu kriegen und dabei eben auch noch seine Kamera kennenzulernen. Und der andere hat wieder eine ganz andere Fototechnik kennengelernt und hat sich auf andere technische Dinge gestürzt oder auf die Bildgestaltung. Und ich kann es gar nicht einheitlich sagen. Aber ich denke, was alle Teilnehmer mitgenommen haben, ist, dass man vielleicht eine gewisse Systematik beim Fotografieren an den Tag legen muss. Als ich angefangen habe mit dem Fotografieren, dann habe ich einfach, als ich die neue Kamera hatte, ja, macht man ja erstmal die Erfahrung, dass man allein schon, weil man die Kamera hat, bessere Fotos macht, als wenn man eine Kompaktkamera, als wenn man mit einer Kompaktkamera fotografiert. Einfach, weil die Optik besser ist und man erlebt auf einmal diesen Effekt, dass der Hintergrund so leicht freigestellt ist, auch schon bei einfachen Objektiven. Und das ist ja erstmal sowieso schon ein tolles Erlebnis. Aber jetzt systematisch eben gute Bilder zu machen oder Bilder zu machen, auf die man einen ganz deutlichen Einfluss hat, indem man eben sagt, so, Hintergrund soll jetzt ganz bewusst unterbelichtet, leicht unterbelichtet werden. Das Modell soll jetzt wirklich modelliert werden durch Licht. Und dass man da einfach mit einer ganz einfachen Systematik so ein Bild aufbauen und gestalten kann und damit auch vermeidet, dass ein Bild in Teilen unter- oder überbelichtet ist. Ich hoffe, dass das meine Teilnehmer doch zum Teil mitnehmen konnten.
Also ich habe, wie gesagt, auf der Flickr-Page ein paar von den Ergebnissen gesehen und ich war da ganz angetan von. Also da waren ja paar Leute dabei, die da auch nette Bilder gepostet hatten. So. Ja, es auch ist jetzt speziell aus deinem Workshop.
Es ist immer ganz verschieden, was an Ergebnissen kommt, und es ist jedenfalls ganz, ganz spannend, weil man vorher eigentlich nie weiß, was an kreativem Potenzial bei allen Teilnehmern vorhanden ist, und dann staunt man, dass die Teilnehmer in Sachen Lichtsetzung beispielsweise noch wieder ganz andere Ideen haben. Und wenn man erstmal in seiner eigenen Arbeitsstruktur, in seiner eigenen Systematik drin ist, ja, und das geht einem ja auch in seinem Beruf vielleicht so oder in anderen Hobbys, dass man eben aufpassen muss, dass man sich nicht auf eine Schiene einfährt, sondern dass man auch nochmal links und rechts vom Weg guckt. Und das ist meinen Teilnehmern, glaube ich, ganz gut gelungen, dass die immer noch so ihre Persönlichkeit in die Fotos gebracht haben. Dass die also wirklich dann Lichtsetzung nochmal ein kleines bisschen anders probiert haben. Dass sie den Schirm und das Licht nochmal aus einer ganz anderen Richtung haben kommen lassen und erstmal von diesem Standard-Setup, mit dem man erstmal die Systematik erklärt und mit dem man erstmal auf jeden Fall ein korrekt belichtetes Bild bekommt, dass sie davon eben abgewichen sind und nochmal ihren eigenen Weg gegangen sind. Und das hat sehr viel Spaß gemacht, und dadurch sind eben dann auch gute, abwechslungsreiche Fotos entstanden.
Aber dann sind deine Teilnehmer ja unglaublich weit schon gekommen. Also wenn die aus dem Standard-Setup ausgebrochen sind und haben selber die Lichtsetzung, das Model, die Pose verändert und versucht noch eine Emotion hervorzurufen, dann ist das ja schon, also das ist ja schon eine Sache, wo man richtig drauf stolz sein kann, so als Dozent. Ich hoffe, dass du das auch warst und dass du da entsprechendes Feedback von deinen Teilnehmern noch bekommen hast.
Ja, das Feedback, das war im Prinzip auch ein ganz buntes Mischmasch. Also es reichte wirklich von Mensch, endlich habe ich mal, weiß ich jetzt, wie ich meine ISO-Zahl verstelle, bis zu dann Bildergebnissen, die ich überhaupt nicht so erwartet habe von der Lichtwirkung, weil sie einfach total kreativ waren. Aber letztendlich geht es bei den Fürstenecker Fototagen ja auch nicht darum, das wolltest du jetzt auch nicht sagen, aber es geht ja nicht darum, irgendein Level zu erreichen, wo man sagt, ich bin jetzt ein guter Fotograf, ich habe dieses und jenes erreicht und geschafft, sondern jeder hat auf den Fürstenecker Fototagen individuelle Lernfortschritte gemacht und jeder ist irgendwie mit seiner Kamera weiter gewachsen und hat im Punkto Bildaufbau, Bildgestaltung, eben auch dem künstlerischen Arbeiten irgendetwas dazugelernt. Und ich freue mich dann eben auch über denjenigen, der eben das ein oder andere Rädchen an seiner Kamera entdeckt hat. Und ich freue mich über die, die sagen, Mensch, klasse, im Prinzip wusste ich das und das und das, wusste ich schon alles. Aber ich habe es nochmal aus einer ganz anderen Perspektive gesehen und habe trotzdem noch etwas dazulernen können. Und insgesamt habe ich mich dann schon sehr über die Rückmeldungen gefreut, die da gekommen sind.
Ja, fantastisch. Also es war ja auch insgesamt an dem Abend, also an dem Samstagabend, das ist ja der Tag, wo man dann vormittags und nachmittags Workshop hatte. Und das ist richtig Stress. Also es geht ja, also positiver Stress jetzt nicht, dass man genervt ist, aber es ist wirklich eine Druckbetankung von morgens bis abends, weil man ist von Fotografen umgeben, man hat die Möglichkeit, selber etwas zu machen, man wird ein bisschen gefordert. Es wird nicht nur erklärt, man muss selber Hand anlegen. Dann gibt es feste Zeiten, wo man mit der Gruppe wieder zusammenkommt und die Ergebnisse in der Gruppe gegebenenfalls besprechen kann. Und Nahrungsaufnahme ist ja auch irgendwie immer fantastisch auf Burg Fürsteneck, sodass man da also auch noch irgendwie das Ganze gerahmt von den Mahlzeiten hat. Das geht schon tüchtig zur Sache. Und dann ist ja im Prinzip auch kein Feierabend angesagt, wenn man das jetzt nicht will. Also natürlich, wenn sich jemand zurückziehen will, macht er das. Aber abends hat man, wie gesagt, im Gewölberkeller ja noch die Möglichkeit. Und wir hatten ja auch noch dieses Fußballspiel, was dann da gelaufen ist, sodass die Kollegen ja dann auch dann da in geselliger Runde nochmal irgendwie sich anderthalb Stunden entspannt haben. Und kaum war das Fußballspiel zu Ende, saßen alle wieder an den Tischen und haben Fotos sich gegenseitig gezeigt. Also da waren ja Leute dabei, die von irgendeiner bestimmten Reise etwas dabei hatten oder irgendwie eine bestimmte Serie von Fotos gemacht hatten oder einfach irgendwie von einem interessanten Event erzählt haben, an dem sie teilgenommen haben. Also ich bin da immer ganz, ganz hin und weg, was man so alles, wenn man jetzt über seinen Tellerrand hinausgucken will, noch alles entdecken kann. Und da kommen wirklich ganz viele ganz tolle Leute hin, die unabhängig jetzt von Workshops auch eine Menge zu berichten haben und zu zeigen haben, auch vor allen Dingen an Fotos. Also die Qualität ist ja, oder die Messlatte, habe ich immer so das Gefühl, die liegt da relativ hoch. Aber die blutigen Anfänger, die kommen halt auch immer auf ihre Kosten. Also die machen natürlich immer den größten Sprung. Ich da jetzt, ohne ihn ins helle Sonnenlicht stellen zu wollen, also mein Freund Paul, mit dem ich da immer jetzt auf den Fürstnecker Fototagen war und auch schon mal andere Sachen zusammen gemacht habe, der war letztes Jahr um die Zeit viel weiter davon entfernt und hat dieses Jahr bereits super beeindruckende Fotos auf dem Workshop gemacht, wo ich also dachte, warum habe ich nicht an dem Kurs teilgenommen? Aber es geht eben nicht alles. Es laufen Sachen parallel und das macht es ja vielleicht auch gerade spannend, dass man im nächsten Jahr einfach nochmal was ganz anderes macht. Also es ist einfach irgendwie, es ist ein sehr schönes Ereignis. So, mehr kann ich da eigentlich gar nicht zu sagen, weil es wird auch jedes Mal bestimmt anders sein, weil die Dozenten ja wechseln, weil mal dies angeboten wird, mal das angeboten wird. Und letzten Endes, und das finde ich toll, auch ein Großteil des Programms von den Teilnehmern mitgestaltet wird. Also
absolut.
Das ist schon eine schöne Sache da.
Also ohne die Teilnehmer könntest du noch so viele Vorträge halten. Und das, was die Fototage ausmacht, das sind einfach die Vielzahl der Teilnehmer, die eben kreativ arbeiten und eben diese tollen Ergebnisse dann produzieren. Ich würde, wenn ich jetzt darf, gerne den Spieß wieder umdrehen. Ich habe gesehen, dass du an einem Workshop teilgenommen hattest, bei dem es darum ging, im weitesten Sinne eine Form der Dokumentationsfotografie zu machen. Da war also eine Fußballmannschaft einer, ich weiß es nicht, E-Jugend oder sowas. Also eine waren junge Schüler, die dort eben gespielt haben, die ihr dann fotografieren konntet. Und ich habe mitgekriegt, dass ihr euch nach einer gewissen Zeit von dieser Gruppe abgesetzt habt. Kannst du nochmal erklären, wie es dazu gekommen ist?
Ja, das gut. Also erstmal ganz kurz, der Workshop hatte den Titel Zeitspuren. Und es war eine Dozentin, die Kaya Grope aus Kiel, die Fotodesign studiert hat und selber als allererstes berufliches Fotoprojekt eine Reportage über Sport an einer Universität gemacht hat. So, das war so ganz grob der Rahmen, in dem wir uns bewegt haben. Dann ging es also um, welche Stilelemente kann man einsetzen? Welche Möglichkeiten habe ich kreativ, irgendetwas zu gestalten? Muss überhaupt der komplette Spieler, bei einem Fußballspiel der Spieler, komplett abgelichtet werden? Oder reicht nicht auch ein Fuß und ein Ball? Oder was macht das, wenn ich irgendwie einen Schwimmer fotografieren will und gar nicht selber mit dem Wasser bin und so weiter? Da hatte sie kurzen, aber nicht knappen Vortrag vorbereitet, ein paar Beispielbilder gezeigt und dann ging es relativ zügig auch hinaus in die Praxis. Und das Problem war wohl, dass an dem Wochenende von den ganzen Sachen, die Kaya wahrscheinlich mit Marion oder so geplant hatte, viele Sachen auch einfach abgesagt wurden an dem Wochenende. Also ich hatte da im Hintergrund was von gehört, aber ich will da jetzt nichts Falsches erzählen, dass es ein American Football Spiel hätte geben können, dass ein Reitturnier abgesagt worden ist und so weiter und so fort. Und als Ersatz ist dann eben eine F-Jugend-Fußballmannschaft nur für die Teilnehmer des Workshops extra in ihren Trikots an dem Tag zum Trainieren gekommen. Und so in der kleinen Runde, also jetzt nicht irgendwie die große Vorstellungsrunde haben wir nicht gemacht, aber jeder hat mal so gesagt, was er so erwartet und so weiter, war eine Teilnehmerin dabei, die Katja, die sagte, ich habe einen Sohn, der ist F-Jugend-Fußballspieler, also ich würde mal gerne irgendwo anders noch gucken, ob wir da nicht ein interessantes, anderes Bild einfach so auf der Straße machen können. Und da waren relativ zügig, waren 2-3 Leute für diese Idee halt begeistert. Und der andere Teilnehmer, der da schnell für begeistert war, war der Neufi, den ich hier nochmal ganz herzlich grüßen möchte. Und dritter war der Frank. Und dann habe ich gesagt, das ist so eine tolle Gruppe, da schließe ich mich einfach an, da haben wir bestimmt viel Spaß. Und wir haben uns jetzt mit dem Thema alleine auf die Reise gemacht, um das irgendwie umzusetzen. Und sind dann halt mit dem Auto kurz nach Fulda reingefahren, haben da irgendwie unterwegs mit unseren Mobilfonen da irgendwie versucht, was zu finden, was sich irgendwie interessant anhört, und sind dann in einen Skatepark gefahren und haben dort einen Skater und einen Blader, ist glaube ich der Ausdruck, so ein Rollschuhfahrer, aber so die Sorte Hardcore-Rollschuh und Hardcore-Skateboarder getroffen, die wir dann gefragt haben, ob wir die fotografieren dürfen. Und die hatten beide nichts dagegen. Und dann haben wir da also kräftig losgelegt und haben komplett vergessen, irgendwelche hinter den Kulissenbilder zu machen. Wir waren praktisch eine Stunde komplett unter Strom. Das waren so interessante Sachen, die da zu zeigen und vorzuführen hatten. Und ich glaube, den Jungs hat es auch Spaß gemacht. Jetzt stehe ich natürlich im Moment vor dem Problem. Ich habe noch keine so eine richtige Rückmeldung, ob ich nur die Bilder zeigen darf oder nicht. Und ich hätte da gerne noch mal irgendwie eine Absprache mit den Jungs getroffen, aber die melden sich im Moment nicht. Muss ich halt weiter Geduld haben. Also die Bilder sind zumindest meine, die ich hatte, fand ich in Ordnung. Ich habe vom Neufi schon eins gesehen, von dem Blader. Das war der Fabian, so hieß der Junge. Und mein Bild von Fabian ist nicht so toll wie das, was der Neufi von Fabian gemacht hat. Also einfach aufgrund der Tatsache, dass Neufi sich auf seinen Bauch gelegt hat und ich habe mehr oder weniger da, wo der Sprung stattfindet, auf so einem Geländer gesessen. Aber er hat einfach die bessere Perspektive für diese Art des Gezeigten gehabt. Also beim Neufi sah das auf dem Bild so aus, als wenn er noch einen Meter höher gesprungen ist, als einfach gewesen ist. Und das Bild kann man auf Neufis Blog halt auch schon sehen. Fand ich total toll. Ist auch, glaube ich, in der Flickr Group irgendwie drin. So. Und ich hatte sehr viel Zeit mit dem Skateboarder verbracht, der ein 360-Flip probiert hat. Das ist ein Trick, bei dem das Brett um 360 Grad in Längsrichtung gedreht wird und sich noch einmal um die eigene Achse dreht. Also sowas wie einfacher Salto mit Schraube. Aber das vollführt dann nur das Brett und anschließend landet man dann wieder auf dem Brett und fährt einfach weiter, als wenn nichts gewesen wäre. Ich habe das mal ganz kurz ausprobiert und hatte dann doch arge Bedenken, dass ich da auf dem Hinterkopf lande und das besser bleiben lassen. Aber die Jungs, die konnten das, die haben sich da auch ins Zeug gelegt. Das war auch so ein bisschen Skate or Die, also ohne Schrammen, Schrappen und Blessuren geht sowas, glaube ich, nicht ab. Und das Material hatte auch ganz gut gelitten. Also das Board war anschließend, glaube ich, ziemlich angeknackt. Wobei das jetzt nicht an der Tatsache gelegen hat, dass wir da fotografiert haben, sondern das hat wohl vielleicht ein paar Alterserscheinungen schon gehabt. Und ich nehme mal an, der Fabian, der hat ein bisschen mehr Sprünge gemacht, als er sonst vielleicht an dem Tag gemacht hätte, sodass dann anschließend irgendwie ein Kugellager sich weggebeamt hat aus seiner Rolle, sodass dann zum Schluss halt auch nichts mehr ging. So, und dann, dann sind wir zurückgefahren, haben uns mit den anderen getroffen und natürlich erstmal schön auf, naja, aber ganz gut und so weiter und so fort gemacht. Aber wir hatten schon also mordsmäßigen Spaß da auf diesem Ausflug. Das war wirklich fantastisch.
Und ja, toll. Ich habe, ich will das nur eben mal noch einmal gerade vor unseren Hörern richtig stellen oder nochmal eben erläutern, dass ihr eben nicht abgehauen seid, weil euch der Workshop von der Kaya nicht gefallen hat, sondern weil ihr halt aufgrund der Umstände, der äußeren Umstände einfach eine unheimlich große Gruppe wart. Und wie das dann eben so ist in einer großen Gruppe, hat man dann auch eben Schwierigkeiten, eben die Motive noch einzufangen, ohne dass man sich als Fotograf selber auf irgendeinem anderen Bild im Hintergrund wiederfindet. Und sowohl bei der Kaya als auch bei euch sind wirklich ganz beeindruckende Sportfotos entstanden, eben in Kayas Gruppe eben von den trainierenden Kindern und bei euch eben von den Inline-Skatern und dem Skateboardfahrern. Leider haben wir in der Flickr-Group, die wir auch mal im Blog nochmal verlinken werden, von den Fototagen, keine Fotos von den trainierenden Kindern, was einfach damit zusammenhängt, dass es dass wir da vermeiden wollten, also auch vom Team der Fototage, dass es zu rechtlichen Auseinandersetzungen oder Schwierigkeiten im Nachhinein kommt, wenn es dann eben heißt, dass die 10-Jährigen dort im Internet auf Bildern vertreten sind, von denen sie vielleicht selbst das gar nicht möchten. Und man sieht die Bilder ja auch dann meistens erst hinterher, wenn sie schon im Internet sind. Und das sollte eben vermieden werden, sodass die Fototeilnehmer oder die Fotografen dann eben schon den eigenen Erfolg sehen konnten und ihre Bilder auch dann bei der Ausstellung nachher zeigen konnten, aber die sind eben dann nicht in der Flickr Group und nicht im Internet zu finden, wohingegen ja von, du hast schon gesagt, der Neufi eben schon ein ganz tolles Bild in der Flickr Group gepostet hat.
Das ist exakt richtig, was du gerade gesagt hast. Also zum einen war es so, dass bei, ich glaube, ein Fußballteam besteht immer noch aus 11 Spielern, vielleicht bei einer F-Jugend noch ein, zwei Reservespieler, dann sind vielleicht auch nicht alle am Samstagvormittag dann dabei. Und wir waren in der Gruppe, ich glaube, 12 Teilnehmer. Und da kann man sich vorstellen, dass das natürlich irgendwie ein guck mal hier, mach mal so. Und der eine liegt irgendwie in der Linie, wo alle hinlaufen. Und der andere, der möchte aber eher irgendwie ein bisschen die Perspektive vielleicht zusammen komprimieren und in einer Linie fotografieren. Und dann, wie du schon sagtest, hat man unter Umständen immer wieder andere Fotografen drauf, im Hintergrund, im Vordergrund oder so etwas in der Art. Also von daher war das schon ganz gut, dass sich entsprechend viele Leute auch für was anderes entschieden haben. Also ich hätte auch ganz gerne dieses Fußballteam fotografieren wollen, aber so war es auch in Ordnung. Und also nochmal, wir sind da nicht vertrieben worden oder so. Wir haben das auf freiwilliger Basis gemacht. Es war irgendwie ganz nett und wir hatten mittags schon so eine gute Laune, dass die kaum noch zu toppen war.
Was ja toll eben einfach ist, dass dieser Ort Eiterfeld, in dem die Burg Fürsteneck liegt, dass die eben gar nicht weit entfernt ist von der schönen Stadt Fulda, wo man dann eben auch die Möglichkeit hat, noch spontan dann auch einfach mal auf irgendetwas auszuweichen. Und man findet in der Region, also direkt um die Burg, so viele Fotomotive, die so landschaftlich so schön sind, dass man auf jeden Fall ganz tolle Eindrücke von der Gegend da sammeln kann.
Also das auf jeden Fall. Wir haben mehr oder weniger ja auch nur, du hattest das gerade schon mal ausgerechnet, ich glaube 3 Stunden vormittags hatte man Zeit minus die Ansage. Also für uns war es schon relativ knapp und wir haben auch das Mittagessen ganz kräftig verkürzt. Spät zurückgekommen und dann irgendwie noch gerade was gegessen und dann ging es so sinngemäß schon fast weiter. Also da blieb nicht viel Zeit, aber als wir da rumgefahren sind mit dem Auto auf dem Weg nach Fulda und wieder zurück, war einmal die Bilderbuchlandstraße, da wollte ich schon die Handbremse ziehen. Ich denke mal, der Neufieder hätte mich wahrscheinlich direkt ausgesetzt an der nächsten Bushaltestelle oder so, wenn ich das getan hätte. Weil da war die Landstraße, die man so immer sucht, wenn man mal ein Landstraßenfoto machen möchte. Das ging also durch Rapsfelder in so einem S-förmigen Kurvenverlauf den Berg hoch in den Wald rein. Also fantastisch. Wenn man, wie gesagt, wenn man sich ein bisschen da bewegt, kriegt man noch ganz andere Sachen, wobei auf der Burg auch schon immer irgendwie Tausende von Optionen sind. Das ist ja einfach auch eine gute Location für solche Sachen.
Ja.
So, nachmittags war ich bei Michael und wollte mir da mal den Studio-Part Loki angucken und so ein bisschen von seiner Erfahrung da abgreifen und dran partizipieren. Und das hat er auch sehr gut gemacht. Also es war ein interessanter Aufbau. Er hatte das ganze Material da. Wir haben das in der Theorie ein bisschen durchgesprochen. Wir haben sehr viel mit dem Licht gearbeitet und das an verschiedene Stellen gebracht und beobachtet, was passiert. Und jeder Teilnehmer hatte zwischendurch ausreichend Gelegenheit, selber Bilder zu machen. Es gab also irgendwie eine Möglichkeit mit Funkauslösern, die man dann also von Teilnehmer zu Teilnehmer weitergegeben hat, immer mehrere, sodass dann immer einer fotografieren konnte und die anderen haben schon mal überlegt, was sie so machen wollen und machen können. Und das war also irgendwie eine runde Sache. Also hat er sehr gut gemacht, hat er alles an Material dabei gehabt, was man braucht. Es wurde immer komplizierter und ich finde auch vom Aufbau jetzt, also das letzte Setup war dann schon mit drei Blitzen. Das ist so, wenn man das jetzt alleine hinstellen muss, schon die, ich will nicht sagen die äußerste Grenze, aber es ist schon ganz schön Arbeit, die man dann da reinstecken muss, bevor das also richtig passt und aufgebaut ist. Aber dazwischen, ich habe nur ein einziges Licht und lasse das um das Modell mal rumwandern, um zu gucken, was so passiert. Und einem Aufbau, der nahezu ideal ist für irgendwelche Fotomontage oder wie man so schön auf Neudeutsch sagt, Compositions benutzen kann, war da wirklich alles dabei. Und auch gerade da aus diesem Workshop-Bereich sind ja auch ganz viele Bilder auch auf der Flickr-Page und so weiter veröffentlicht worden. Video auch nochmal irgendwie zur Entschuldigung. Also der Raum war dunkel. Dass da überhaupt irgendwie Videofilm möglich war, hat mich, als ich es vorhin gesehen habe, ein bisschen überrascht. Aber offensichtlich ist das wohl mittlerweile kein Problem mehr. Ich habe da selber nicht dran gedacht, mal irgendwie was zu filmen. Also wir haben leider von unserer Aktion in dem Skatepark überhaupt gar kein Material. Ich habe nachmittags nicht gefilmt. Also meine Kamera hat keine Filmfunktion, sodass ich auf so eine Idee auch gar nicht gekommen bin. Mit dem iPhone ist das halt immer so eine Sache, weil man dann ja auch wieder sofort anfängt, rumzuleuchten in dem Raum. Und man kann sich vorstellen, wenn wirklich alles relativ dunkel ist und dann gehen da die Bildschirme an, dass das stört ja auch die anderen Teilnehmer. Deshalb hatte ich das einfach nicht gemacht. So, und es waren irgendwie Stefan und Michael hatten dann, glaube ich, irgendwie ein bisschen gefilmt. Und die Aufnahmen, die waren total erstaunlich gut. Also da war ich doch arg überrascht, dass man da überhaupt was drauf erkennen kann.
Ja, der Michael hat mit seiner 7D von Canon gefilmt. Und klar, wir hatten schon öfter mal über die immer besser werdende ISO-Leistung gesprochen. Das macht es dann eben auch möglich, unter diesen schwierigen Umständen da noch was Gutes auf den Sensor zu zaubern. Das ist schon klasse gewesen. Und es ist auch einfach, es findet so viel statt. Eigentlich könnte man eine Person nur dafür abstellen, von Workshop zu gehen und das zu dokumentieren, weil eben die ganze Sache so viel hergibt und Ja, es ist schön, dass Michael wenigstens von dem einen Tag da ein paar Eindrücke gesammelt hat, die wir dann auf dem Video sehen. Und der letzte Tag, das habt ihr in dem allerersten Video schon gesehen, der stand wirklich nur noch im Zeichen der Bildbesprechung, der Bildauswertung, der Bildbearbeitung. Und deswegen sind da auch relativ wenig Kameras im Bild, sondern da ging es dann wirklich einfach nur noch um einmal den Eindruck zu zeigen, wie nett und konzentriert da doch alle miteinander gearbeitet haben und wie ruhig dann die Fototage so ganz schön ausgeklungen sind.
Ja, vor allen Dingen war es auch das, was man da sieht auf dem Video, was du, glaube ich, veröffentlicht hast, ist ja der letzte Teil, sozusagen die der letzte Akt auch des Workshops, dass man in einer der Gruppen, wo man Workshop-Teilnehmer war, dann halt die Bilder bearbeitet, raussucht, weil man hat ja nicht nur ein Foto gemacht, sondern unter Umständen vielleicht 10 oder manche haben auch 20 Bilder gemacht und einige hatten auch 100 und manche hatten auch irgendwie gar nicht mehr an sich halten können und hatten irgendwie 1000 mitgebracht von x Stunden, jeder so nach seiner Fasson, dann hat man eben unterschiedliche Probleme. Der eine kann sich nicht entscheiden, welches von seinen zwei Bildern das bessere ist und der andere, der muss erstmal irgendwie eine Hilfestellung bekommen, um überhaupt da durchzukommen. Und auch da ist es nochmal so, dass man sowohl von den anderen Teilnehmern als auch, und da merkte man dann schon, dass die Kaya da einen entsprechenden Background hat, dann ein Feedback von dem Dozenten, der einem dann sagt, okay, das hier hast du super gemacht und da solltest du nochmal drüber nachdenken, ob das jetzt zu dem Thema jetzt passt oder eben nicht. Also will nicht, sollte nicht sagen, dass da irgendwie schlechte Fotos dabei waren, aber jeder Teilnehmer wäre angehalten, irgendwie 2, 3 rauszusuchen aus seinen vielen Bildern, die dann eben die Geschichte erzählen. Und das ist eben dann bei den letzten Entscheidungen, die man treffen muss, unter Umständen eine harte Sache, weil man dann auch wirklich richtig gute Bilder einfach aussortieren muss und sagen muss, okay, die 2 sind's oder die 3 sind's oder was da auch immer die Vorgabe ist. In der Gruppe war. So, und das ist irgendwie, da sitzt man dann halt ganz viel vorm Rechner und guckt mal so und guckt bei dem einen über die Schultern und bei dem anderen eben mit auf den Laptop oder was ich total interessant fand, ist, es waren ganz viele Leute da, die mit Photoshop und Lightroom und Aperture und wie die Programme alle heißen, unheimlich gut umgehen konnten und man dann so im Vorbeigehen praktisch nochmal so ein paar Kniffe irgendwie mitnehmen konnte. Also das finde ich mal ganz interessant.
Genau, es gab aber auch diejenigen, die bis jetzt immer mit Picasa oder so ihre Bilder bearbeitet hatten und ja im Gegensatz zu Lightroom und Aperture jedes Mal mit jeder Bearbeitung ihre Bilder eigentlich zerstört haben, bei der das Original dann nicht erhalten bleibt in jedem Fall. Also es gab auch wirklich einige, für die das wirklich Neuland war und das war auch nochmal ein Punkt, an dem wir noch überlegt haben, was wäre bei den nächsten Fürstenecker Fototagen vielleicht noch optimierbar, wo man eben sagt, vielleicht wäre es dann auch ganz gut, wenn man da nochmal ein bisschen intensiver drauf einginge, da eben genau wie beim Fotografieren auch letztendlich in der Bildbearbeitung oder auch überhaupt mit der Bildverwaltung, dass man überhaupt einen Überblick über seine Bilder bekommt, dass dann noch sehr unterschiedliche Voraussetzungen gegeben waren. Aber insgesamt, wie du schon sagst, da ist ein Geben und Nehmen und ein Lernen voneinander gewesen, sodass jeder, glaube ich, auch am Schluss eine gewisse Befriedigung erfahren hat mit den Bildern, die er dann am Tag dann mit nach Hause genommen hat.
Ja, und es sind ja auch immer unterschiedliche Sichtweisen auf die Bilder. Also was halt bei Burg Fürsteneck allgemein ja auch immer ganz gut ist, ist die bunte Mischung an Teilnehmern. Also kann man nicht genug betonen. Es sind Anfänger, es sind Fortgeschrittene, es sind Profis, es sind, ich weiß nicht, von jeder Couleur ist was dabei. Und es ist, ich will nicht sagen 50-50, aber es sind auch eine ganze Menge Frauen immer bei den Kursen dabei, die bei der einen oder anderen Geschichte dann halt eine ganz andere Sicht auf die Dinge entwickeln. Also wo man dann wirklich erstaunt ist, dass man da irgendwie plötzlich für sein doch, also ich hatte das mitgenommen, ich hatte ein Foto, hatte ich irgendwie ganz toll und hoch markiert und wollte das schon mit loslegen und meine Platznachbarin bei dem letzten Workshop-Teil, die sagte dann, nee, das kannst du nicht nehmen, da ist ja hier und da und dort, ich will jetzt nicht auf Details eingehen, eigentlich hatte ich auch gar kein schlechtes Bild dabei, ich hatte nur super Fotos und aber da habe ich also noch ein Feedback bekommen, was ich so vorher nicht gesehen hatte. So, und das ist immer irgendwie, wie gesagt, auch eine super Sache, dass man da aus der Vielfalt dann wirklich nur das Beste hat. So, und es gibt ja noch, jetzt haben wir wirklich ungefähr alles diskutiert, außer das Samstagabendprogramm, wo die Dozenten überhaupt gar keinen frei haben, sondern noch irgendwie kurz Workshops oder ich weiß nicht, wie der offizielle Begriff dafür ist. Also jeder von den Dozenten stellt noch zweimal eine Dreiviertelstunde irgendein Thema vor. Und selbst da geht immer noch irgendwas, was man vorher nicht wusste oder nicht hat wissen können oder so. Ich war total erstaunt. Ich hatte mich in so einem iPad für Fotografen-Workshop vom Stefan eingetragen. Und der hat da entsprechendes Material von seinem Brötchengeber angeschleppt. Da kriegte also jeder Teilnehmer erstmal ein iPad in die Hand gedrückt. Nein, nicht geschenkt. Aber zum Ausprobieren besser als nichts. Also nicht ein iPad und das wurde dann vorgeführt, sondern jeder konnte da mal wirklich Hand anlegen und das ausprobieren. Und bei Michael habe ich noch eine kleine Wette verloren, weil, naja, ich wollte da irgendwann nochmal den Gegenbeweis antreten, deshalb will ich das jetzt nicht so breit treten, weil vielleicht bin ich da der komplette Loser, aber meine Studio-Blitz-Geräte konnten das, was seine leider nicht konnten. Und es war auch irgendwie unabhängig von dem Kamerasystem, weil ich habe meine vertraute Kamera mitgebracht, also daran kann es nicht gelegen haben, aber ich werde da den Beweis nochmal nachliefern müssen, dass das funktioniert, was ich da gesagt habe. Und Michael hatte sich in die TTL-Blitz-Thematik da eingearbeitet für Canon und für Nikon. Also Hut ab, ich kenne beide Systeme nicht bis ins letzte Detail, weil das nicht so meine Sache ist. Ich bin jetzt auch ein bisschen tiefer da drin, weil ich einfach, wenn ich alleine unterwegs bin, nicht mehr so viel manuell einstellen möchte, sondern das gerne von der Kamera aus regeln können möchte. Aber TTL ist ja nochmal was anderes und das hatte er sehr gut kompakt aufbereitet. Also nochmal Kompliment an den Michael und überhaupt an die Dozenten, ich denke mal, es sind überhaupt gar keine schlechten Vorträge, Workshops, wie auch immer dabei. Und natürlich kann nicht immer alles neu sein, wenn man in so einen Workshop reingeht, aber es ist doch immer wieder erstaunlich, dass man immer noch was dazulernt. Und das bleibt hoffentlich noch ganz lange so. Das macht es eigentlich auch interessant, finde ich.
Schön. Ich fand, das war ein gutes Schlusswort, Stefan. Es war sehr, war schön, mal mit dir darüber zu reden. Auch mal mit jemandem, der es jetzt nochmal aus Teilnehmersicht beleuchtet und auch aus sicher fortgeschrittener Teilnehmerperspektive. Ja, hat Spaß gemacht, mit dir mal über die Fototage zu reden. Und würde mich freuen, wenn wir uns eben dann demnächst auch mal wieder hier, für die Hörer, wir wohnen also in einem benachbarten Landkreis und wohnen, glaube ich, nur 20 oder 25 Kilometer auseinander, aber irgendwie kriegen wir es nicht hin, uns zwischendurch mal zu treffen und mal miteinander zu fotografieren. Und das will ich mir mal als Vorsatz für dieses Jahr nehmen, dass wir uns das mal vornehmen und dass wir das dann doch endlich nochmal umsetzen, dass wir da vielleicht unsere Kenntnisse zusammenwerfen können und dann auch nochmal gemeinsam an irgendeinem Projekt arbeiten.
Ja, wir haben ja noch ein gemeinsames Foto- und Videoprojekt, wo wir schon mal drüber gesprochen haben, wo im Moment ein bisschen der See ruht, aber da wird man mit Sicherheit irgendwie auch, wenn man da ein bisschen signalisiert, hier, wir sind bereit, dann wird man das zum Leben erwecken können und dann wird das mit Sicherheit auch nochmal stattfinden und dann können wir uns da auch gerne nochmal drüber unterhalten, ob wir die Ergebnisse präsentieren, vielleicht gemeinsam oder mal überhaupt irgendwie gucken, ob wir da irgendwie so ein Behind the Scenes mal ernsthafter drehen, dass man mal so richtig sehen kann, was ist da abgegangen vor Ort.
Es ist jedenfalls ein Bereich, in dem ich noch nicht fotografiert habe oder bis jetzt erst sehr wenig fotografiert habe, der mich sehr interessiert. Was es genau ist, verraten wir später. Es hat jedenfalls auch mit Bewegung zu tun und wir gucken mal, was sich daraus ergibt.
Ja, auf jeden Fall. Also hat mich gefreut, mit dir da nochmal drüber zu sprechen. Man hört das mit Sicherheit auch raus, dass ich von der Burg Fürsteneck sehr begeistert bin. Ich bin von dem Ambiente der Burg begeistert. Ich bin von dem Rahmenprogramm und von dem ganzen Workshop begeistert. Und ich fand es also ja sehr angenehm, da nochmal die Gelegenheit zu bekommen, da auch ein bisschen was zu drüber zu erzählen. Und auf diesem Weg möchte ich vielleicht auch nochmal den einen oder anderen Hörer dazu animieren, sich da nächstes Jahr aufzurappeln und einfach auch dahin zu kommen.
Ja, ich hoffe, das ist überall angekommen. Und dann freuen wir uns, wenn die Kurse dann im nächsten Jahr noch schneller ausgebucht sind, als sie dieses Jahr zum Teil gewesen sind. Stefan, vielen Dank und wir hören voneinander und mach's gut. Vielen Dank.
Ja, Tino, vielen Dank und tschüss und Gruß an alle Hörer.
Tschüss.
Tschüss.
Der Fotopodcast ist eine Produktion von 5000k.de. Alle Inhalte sind urheberrechtlich geschützt.